wir haben das letzte Mal uns unterhalten, zunächst nochmal über Armut auf der Welt und über die Frage, wie man Wohlstand misst. Und dann sind wir aber reingegangen in das Kapitel Überblick über die Makroökonomie. Und das, was ich versucht habe, euch da zu zeigen, ist, dass wir das Zusammenwirken speziell von zwei Märkten uns anschauen werden, nämlich von dem Kapitalmarkt und dem Gütermarkt. Und wir schauen uns das deshalb an, weil dieser Gütermarkt für etwas ganz wichtig ist. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert an die ersten zwei Semester, da müsste irgendwann mal der Ausdruck gefallen sein vom Wohlfahrtsmaximum. Könnt ihr euch an das erinnern? Das war da, wo ihr Angebot- und Nachfragefunktion hattet, da in so einem Diagramm drin. Und dann hat man euch erklärt, dass die Summe aus Konsumentenrente plus Produzentenrente dann am größten ist, wenn der Markt geräumt ist. Das war also dieses Wohlfahrtsmaximum, weil man gesagt hat, dann ist es eigentlich nicht möglich, dass in der Summe für alle Beteiligten eine bessere Warenversorgung herrscht oder aber die Gewinne weiter maximiert werden können, die man dann verausgaben kann und dass man sich aus dem Geld, das man sich spart, weil man nicht so viel ausgeben muss, wie man vielleicht gerade noch bereit wäre zu zahlen, weil man sich mit dem Geld dann was anderes kaufen kann und so weiter. Das war also der Grund für dieses Wohlfahrtsmaximum. Und dieses Wohlfahrtsmaximum, das ist etwas, das alle Ökonomen bisher immer anzusteuern versuchen. Es geht immer darum, zu diesem Punkt hinzukommen, wo Markträumung ist und wo Angebot gleich Nachfrage ist. Auf dem Gütermarkt. Deswegen müssen wir uns also diesen Gütermarkt anschauen. Das Ziel ist immer, dass das, was hier im Angebot steht, da oben auch in der Nachfrage stehen soll. Billiger wollen wir es nicht machen. So, und jetzt ist die Frage, wo ist die Schaltstelle dafür? Und das ist der Kapitalmarkt. Und zwar warum? Wir erinnern uns vage, wir haben am Anfang dieses Semesters gelernt, dass es zwei Seiten einer Medaille gibt. Die eine Seite der Medaille ist, wie viel Güterwert wird erzeugt für den letzten Geh- und Verbrauch in einer Periode. Und die andere Seite der Medaille ist, so viel Einkommenswert kann ausbezahlt werden in dieser Periode. Und weil es zwei Seiten einer Medaille sind, deswegen ist es auch gleich viel. Und das heißt, es ist grundsätzlich also ausreichend Geld in unserem System drin. Wir haben ja hier so ein geschlossenes System abgebildet. In unserem System ist ausreichend Geld drin, um alle Güter zu kaufen. Also dann folgen wir nochmal dem Pfad des Geldes. Wir sehen, dass die Unternehmen die Produktionsfaktoren bezahlen mit dem Faktorentgelt. Wir sehen, dass die privaten Haushalte eine Aufteilung machen. Ein Teil geht nahtlos weiter für Konsumgüternachfrage zu den Unternehmen und ein anderer Teil, den sparen die privaten Haushalte. Und da ist natürlich die Frage, warum spare ich? Was ist der Anlass dafür? Naja, man will vielleicht Geld damit verdienen, indem man Zinsen bekommt. Ja, ist okay. Und dann geht es halt auf den Kapitalmarkt und da wird eine Vermittlung gemacht. Nämlich, es gibt Leute, die brauchen mehr Geld, als sie haben und es gibt andere, die haben mehr Geld, als sie brauchen. Die ersten sind die Anbieter, nämlich die privaten Haushalte, die bieten auf dem Kapitalmarkt ihr Erspartes an. Und die Nachfrager, naja, da könnte man jetzt viel drüber reden, wofür man alles Kredit brauchen kann und so weiter. Aber wir haben hier als Nachfrager nur die Unternehmen und nur für Investitionsgüterzwecke. So, also ist die Frage, warum nicht zum Beispiel die privaten Haushalte, die ein Haus bauen wollen. Das ist ja auch nichts, was jetzt die Sonja oder die Julia mal eben aus der Hosentasche zahlen würden. Ja, und sagen, da ist eine halbe Million, das kaufe ich mir jetzt. Erstens ist es so, wenn Geld von privaten Haushalten an private Haushalte geliehen würde, das wäre sozusagen eine Transaktion innerhalb dieses Sektors. Und das würde uns da gar nicht auffallen, weil wir hier ja nur die Transaktionen zwischen den Sektoren anschauen. So, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass die Unternehmen sich einen Kredit leihen können, weil sie einkaufen müssen für ihr Lager, weil sie meinetwegen eine Saisonproduktion haben oder im Moment ist gerade so, dass viele Leute beschäftigt sind mit irgendwelchen Projekten, aber wenig fertig zur Abrechnung und dafür brauchen sie einen Kredit. Wie auch immer. Das bedeutet, dass hier ein Kreditbedarf auftritt, für den man sich typischerweise bei der Bank dann auch einen Kredit sichert. Aber die Frage ist, wie lange dauert denn das eigentlich? Also mal angenommen, der Dominik wäre jetzt Eisverkäufer am Baggersee oder sowas, ja? Oder meinetwegen in der Ravensburger Fußgängerzone irgendwie was. Dominik, ist im Moment gerade gute Eissaison. Nur wenn man es à la Natur mag, gell, dann kann man es von der Dachrinne schlecken, aber ansonsten eigentlich eher nicht. Die Eissaison, wenn du jetzt einmal sagst, du wärst jetzt der Mr. Mövenpick, Dominik, wann würdest du sagen, Beginn für Mövenpick, so die richtige Eisverkaufssaison? Ah, du bist der Pessimist. Sagen wir mal, ein bisschen optimistischer, ein bisschen sonniges Gemüt und so, ja, Ende April, Anfang Mai oder so, würde ich mal sagen, lass mal die Saison beginnen. Benedikt, was sagt deine Kollegin? Ist ja auch der Meinung, dass wir ein sonniges Gemüt brauchen? Gut. Also wir lassen das da mal anfangen. Das heißt, wir müssen ja irgendwann vorproduzieren. Jetzt haben wir zum Beispiel dann die Zeit, wo wir vorproduzieren können für die Saison, damit wir dann auch tatsächlich alles vom Einzelhandel bis zur Gastro bestücken können. Und das kostet uns Geld, unsere Einnahmen sind noch mäßig. Und ja, wie ist denn das jetzt dann über den Sommer? Bleibt es so, dass wir viel vorproduzieren müssen und die Einnahmen mäßig sind? Nee, natürlich nicht. Ja, Dominik hat schon den Geschäftsplan in der Reißen und denkt sich, nee, also spätestens im August muss ich das Blatt gewendet haben. Da will ich satte Liquiditätsüberschüsse haben und nicht irgendwie Liquiditätsmangel. Oder Dominik, was sagst du?
Ja.
Gut. Das heißt, wenn wir das mal so eine Nulllinie setzen, ja, dann hat man am Anfang der Saison einen Kreditbedarf und dann arbeitet man sich da raus und endet dann hoffentlich mit einem schönen fetten Überschuss. Das heißt aber, im Jahresmittel, im Durchschnitt des Jahres, brauchst du überhaupt keinen Kredit, vorausgesetzt, du hast deine Produkte gescheit kalkuliert. Und das habt ihr ja sicherlich schon mal irgendwie so gehört, so ein bisschen, ja, Kosten und Kalkulation und sowas, oder? Haben wir euch da schon was eingetrichtert? Ich sehe entsetzte Blicke, also anscheinend zumindest mal offiziell nicht. Inoffiziell weiß man es ja immer nicht, aber offiziell nicht. Gut, also die Kosten oder man versucht Preise so zu kalkulieren, dass damit alle Kosten gedeckt sind und auch noch ein vernünftiger Gewinn gemacht wird. So, und wenn jetzt nicht alles schief geht, dann sollte man im Jahresdurchschnitt, weil ja alle laufenden Kosten gedeckt sind, sollte man im Jahresdurchschnitt für die laufenden Kosten keinen Kredit brauchen. Sonst hätte man falsch kalkuliert. Ja, oder auch den Absatzmarkt falsch eingeschätzt, kann auch vorkommen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. So. Aber, nee. Wenn wir zwei jetzt in Ravensburg ein tolles neues Espresso-Café eröffnen, Ja, da braucht man zum Beispiel eine schöne, tolle Espresso-Maschine. Hat jemand von euch eine Ahnung, was so eine professionelle Espresso-Maschine kostet? Das sind die billigen Haushaltsmaschinen. Die professionellen Espresso-Maschinen, von denen im Bar stehen, die kosten so zwischen 15.000 und 23.000 Euro, je nach Ausstattung. So, Nele, jetzt haben wir unsere tolle Kneipe ausgestattet. Ja, alles super perfekt. Tresen da, Personal total freundlich und so weiter und so fort. Jetzt kommt die Beatrix als unser erster Gast rein. Und bestellt bei uns einen Espresso. Wir sagen dann, ja Beatrix, weißt schon, das ist total nett, dass du da bist. Dieser Espresso kostet dich 23.000 Euro und 50 Cent. Weil wir wollen ja unser Geld möglichst schnell zurückverdienen. Funktioniert das, Beatrix? Würdest du wahrscheinlich mit einem bayerischen Akzent sagen, den Espresso, den kennzeichne ich selber saufen. Ja? Also, nee, irgendwie haben wir da keine guten Karten mit der Beatrix. Die Vivian hat zwar jetzt kurz bekannt, dass sie irgendwie kaffeesüchtig ist oder so, oder war das irgendwie so Kaffee-Latte oder Latte Macchiato, aber trotzdem, ich glaube, so kaffeesüchtig ist keiner, dass wir das schaffen, da für 23.000 Euro unseren ersten Espresso zu verkaufen. Ne? Wie löst man denn das Problem? Jetzt macht die Vivian gleich Pause, ich wär zum Elch. Also, wie lösen wir unser Problem, Vivian? Wir müssen halt über ein... Nele. Unser kaufmännisches Problem, wie lösen wir das?
Naja, ein bisschen über den Produktionskosten, dass wir einen Gewinn haben und dann nach und nach quasi die Kosten dann reinholen.
Genau so machen wir das, ja. Das heißt, wir strecken das Zurückverdienen unserer tollen Espresso-Maschine über einen längeren Zeitraum, länger als ein Jahr. So, und das ist der Grund, warum diese Investitionsgüterkredite hier auftauchen. Ja, weil wir das eben nicht rucki-zucki zurückverdienen, sondern weil das über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt, dieser Kredit. Und deswegen sind die hier isoliert dabei und der Rest nicht, also weder Kredite an private Haushalte sind sonst noch erwähnt, noch die laufenden Betriebskredite für die Unternehmen sind erwähnt, sondern nur die Investitionen aus dem Grund, weil das eben dauerhaft bleibt als Kredit, zwar in schwankender Höhe, aber immer ist was zu tun. Und noch ein kleiner Hinweis, manchmal sagt man ja, so kleine Investitionen können die ja aus der Hosentasche zahlen oder sowas. Aber wir haben ja hier festgehalten, dass 100% des Gewinnes ausgeschüttet wird zunächst einmal als Entgelt an die privaten Haushalte. Das heißt, so die fetten Rücklagen, aus denen sie irgendwelche Investitionen bezahlen könnten, haben wir hier in unserem Modell nicht. Tatsächlich ist es auch so, wenn wir wirklich in die rechtliche Situation hineinschauen eines Unternehmens, dann hatten Unternehmen eigentlich auch keine Rücklagen, die es selber bilden kann. Denn die Gesellschafter des Unternehmens haben Anspruch auf 100% des Gewinnes. Und 100% des Gewinnes, das heißt, es wird eigentlich alles erst einmal den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt. Und die sagen dann, okay, wir gehen damit auf folgende Art und Weise um. Einen Teil des Gewinnes belassen wir im Unternehmen. Das nennt sich dann thesaurierte Gewinne, aus denen werden dann die Rücklagen gebildet. Nicht verwechseln mit Rückstellungen, ihr Lieben. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Teil des Gewinnes, der ausgeschüttet wird an die Gesellschaft. Wenn wir uns das jetzt anschauen, diese Rücklagen, ja, zuerst sagt man zu den Gesellschaftern, du entscheidest, was damit gemacht wird, und sagen die, ach, lassen wir es im Unternehmen drin, dann ist es im Prinzip auch nichts anderes, als wir, dass die privaten Haushalte den Unternehmern Kredit geben. Ja. Es nennt sie halt anders, ja, es gehört auch nicht zum Fremdkapital, sondern zum Eigenkapital des Unternehmens dazu, Aber so von dem Weg her, ja, muss man immer denken, das geht erstmal an die privaten Haushalte und dann kommt es unter Umständen wieder zurück. Ja, und Benedikt, jetzt weiß ich leider den Vornamen deiner Kollegin nicht, die neben dir sitzt. Aber jetzt fragen wir es trotzdem mal, ja. Die konnte es auch mit einer halben Gehirnhälfte, weil mehr sehe ich nicht auf meinem Pult und ich sage, ah, jetzt, ich kriege es ja nicht mehr so geizig mit der Kamera. Wenn du jetzt eine Unternehmerin bist und du gibst dein Eigenkapital in das Unternehmen rein, sagst du dann, da nimm Schenge, da brauchst du auch nicht mehr, mach damit was Nettes, oder hast du da andere Vorstellungen, was mit dem Geld passieren soll?
Ja, ich will ja natürlich eine Gewährleistung haben, dass das Geld auch sinnvoll investiert wird und dass am Ende ein Gewinn auch für mich dann ausspringt.
Ganz entscheidender Punkt, wir sind hier nicht bei der Caritas, wir studieren nicht Sozialwirtschaft, wir wollen Gewinn sehen, wenn wir da Geld reingeben. Ja? Die Eileen, ich hoffe, du kannst mich zumindest hören. Eileen, was würdest du jetzt sagen? Du hast jetzt die Auswahl, du gibst dein Geld dem Bundesminister der Finanzen, das ist der Lindner, für 0,01% Zinsen, 10 Jahre lang, oder du gibst dieses Geld dem Moritz für sein neues Businessmodell, das er hat, das da irgendwie heißt DHBW Student Services oder sowas, ja, wo man dann alles Mögliche haben kann, von Zimmerausstattung über Snackversorgung bis hin zu Putzdiensten oder sowas, ja. Eileen, würdest du sagen, dass du bereit wärst, dem Moritz das Geld dann aufzugeben, mit der Erwartung, dass das also super wäre, wenn er dir 0,1% Zinsen im Jahr zahlt auf das Geld, wenn du da dich beteiligst an seinem Unternehmen? Da scheint es irgendwie Verbindungsprobleme zu geben mit der Eileen. Franziska, was würdest du machen in der Situation, wenn du in der Konstellation wärst? Würdest du sagen, will nicht mehr gewinnen vom Moritz, wenn ich mich da unternehmerisch betätige, als wenn ich dem Christian Lindner da Geld leihe für die Bundesrepublik Deutschland?
Sorry, ich komme gerade nicht so richtig rein.
Du hast zwei Alternativen. Einmal Geld sicher anlegen. In dem Fall als Beispiel Bundesrepublik Deutschland Staatsschuldverschreibungen kaufen. Oder du wirst unternehmerisch tätig. Und machst mit Moritz einen Laden auf. Würdest du sagen, dass das gut ist und dass du völlig zufrieden bist, wenn du unternehmerisch tätig bist? Und kriegst dafür die gleiche Rendite, wie wenn du das Geld der Bundesrepublik Deutschland leihst als Kredit.
Ja, ich denke, die Alternative, dass ich das in die Wirtschaft investieren würde, indem ich einen Laden eröffne, wäre wahrscheinlich günstiger.
Günstiger inwiefern? Weil was ist deine Erwartung?
Dass ich daraus noch Gewinne erzielen kann.
Mhm. Und zwar reichen dir die 0,1%, die du kriegen würdest bei den Staatsanleihen, oder hättest du gern mehr?
Mehr wäre
schon gut. Na, jetzt seid ihr mal nicht so bescheiden, Leute. Ihr müsst da noch eine gewisse Scheu überwinden, zu sagen, jawohl, ich will Profit sehen. Ja? Ihr habt bestimmt schon mal irgendwie diesen Begriff gehört mit Venture Capital. Ja? Das sind die sich an so Unternehmen beteiligen. Die nehmen im Normalfall die Unterlage für diese Unternehmensbeteiligung erst dann in die Hand, wenn sie den Eindruck haben, dass sie in etwa, und jetzt aufpassen, 30% Jahresgewinn erwarten können, wenn es normal läuft. nicht alles auf einmal, ja, sondern ein Teil ist laufende Auszahlung, soweit möglich, und der Großteil ist, wenn sie die Anteile wieder verkaufen. 30%. Das ist ein bisschen mehr als 0,1%. Und ich will jetzt nicht das predigen, dass man 30% haben muss. Meines Erachtens ist das ein bisschen unverschämt, aber du übernimmst ja wesentlich mehr Risiko, wenn du unternehmerisch tätig bist. Und dieses mehr an Risiko muss natürlich auch bezahlt werden. Und deswegen hast du die Erwartung, dass wenn du Eigenkapital an ein Unternehmen gibst, dass das auch eine viel höhere Rendite bringen muss, als wenn du irgendjemandem einen ziemlich sicher zurückzuzahlenden Kredit gibst. Das ist also die Basisüberlegung. Und das heißt, auch wenn wir hier sagen, ja, die privaten Haushalte sparen und geben das Geld dann unter Umständen als Eigenkapital zu den Unternehmen, dann ist das auch nichts, was für lau ist. Ja, das hat wirklich tatsächlich diesen Charakter, als wäre es ein Kredit, dass der Eigenkapitalgeber, dass der Unternehmer schlicht und einfach erwartet, dass er vernünftig bezahlt wird für das Risiko, das er eingeht. So, soweit also zu dieser Basiskonstellation. Jetzt gibt's aber natürlich das, dass ja die Unternehmen und die privaten Haushalte getrennt entscheiden sich. Getrennt entscheiden, wie viel Kredit die Unternehmen wollen und wie viel Geld die privaten Haushalte sparen wollen. Und das kann jetzt sein, dass hier Probleme auftreten, wenn von der Intention her hier links und rechts nicht mehr die gleichen Beträge stehen. Und das haben wir durchgespielt für verschiedene Gestaltungsvarianten. Ja, wir haben uns angeschaut gehabt, die Variante automatisch wird der Kapitalmarkt zur Räumung gebracht. Über den Preismechanismus werden wir dann gleich kennenlernen, was es ist, auf dem Kapitalmarkt kommt da automatisch eine Räumung und die Konsequenz war, dass dann auch automatisch unser Gütermarkt geräumt ist. So, die andere Variante war die, dass der Kapitalmarkt nicht funktioniert, ja, dass der eine Störung hat in seinem Make-up und dass deshalb ein Teil dessen, was die privaten Haushalte sparen wollen, zwar bei den Unternehmen unerwünscht ist, aber dass sie diesen Teil dann nicht wie im vorherigen Modell einfach zum Teil mehr verkonsumieren und so weiter, sondern dass sie sagen, nee, ich will das weiterhin sparen. Und da haben wir dann gesagt, ah, das wäre also sozusagen das Sparen in der Erwartung, später brauchen die Unternehmen schon mal mehr Kredit und dann kommen sie wieder. Und dann kriege ich da auch Zinsen dafür und so weiter. Und das Problem ist, bis dieses später eintritt, würde hier Geld aus dem Kreislauf genommen, nämlich 5% des Kreislaufbetrages würden da rausgenommen, würden nicht Nachfrage sein. Das heißt, unser Gütermarkt wäre nicht geräumt, wir hätten nicht das Wohlfahrtsmaximum und die Konsequenz ist dann, dass also unsere Wirtschaft anfängt zu schrumpfen über Arbeitslosigkeit und dergleichen mehr. Und das ist unerwünscht. Und deshalb wäre es in dieser zweiten Variante, wo wir nicht diesen automatisch funktionierenden Markt haben, in der zweiten Variante ist es so, dass wir hier diese Funktion des Staates haben, dass er hergehen muss und dieses überschüssige, frei rumschwimmende Geld an sich ziehen muss als Kredit, für den er Zinsen gibt und dann hier das Geld ausgeben muss als Staatsausgaben, ja, und dann ist auch im Ergebnis wieder unser Wohlfahrtsmaximum erreicht, weil wir hier 100% des Geldes wieder eingefangen haben als Güternachfrage. Nur mit einer anderen Aufteilung, als man das im vorherigen Modell hat. Also das Ziel ist immer, dass man sich zur Decke streckt, wie der Jan uns das vormacht, um ein Wohlfahrtsmaximum zu bekommen. Und dieses Wohlfahrtsmaximum, das heißt eben, der Gütermarkt muss geräumt sein. Und die Ökonomen sind sich alle einig darin, dass sie das wollen. Das, worüber sie sich nicht einig sind, das ist, wie kommt man dahin? Funktioniert das? Und das ist das, was wir in diesem und in dem nächsten Kapitel uns anschauen wollen. Ja? Warum sind sie sich nicht einig, was ist da eigentlich der Unterschied und so weiter und so fort. So, zuerst, bevor ich da großartig anfange, euch die einzelnen Bestandteile zu erläutern, einfach nur ein Hinweis. Das, was ihr vorhin gesehen habt als Modell, ist extrem rustikal, extrem einfach. Das hat wenig mit der Realität zu tun. Gleichwohl ist es aber so, dass die Überlegungen, die wir hier anstellen können, wie das funktioniert, wie das zusammenwirkt, dass die auch gelten für die komplexeren Modelle, die die Realität stärker abbilden. Ich sehe gerade, dass mein Bild ständig eingefroren ist und eures auch so ein bisschen. Ist Ton und Bild wieder schlecht? Auf eurer Seite oder funktioniert es?
Naja, also bei mir haken sie manchmal ein bisschen und sind auch eingefroren und ein paar andere.
Okay, dann reduziere ich mal wieder die Bandbreite. Schauen wir mal, ob es dann besser wird. Also ich habe parallel dazu auch die Tonaufzeichnung laufen, sodass, auch wenn zwischendrin der Empfang schlechter wird, ihr trotzdem noch in der Lage sein solltet, alles an Informationen zu bekommen. Aber falls das noch schlechter wird, sagt es bitte. Dann schauen wir, dass wir eventuell noch weiter runtergehen mit der Bandbreite. Obwohl, das soll ich vielleicht jetzt gleich machen. Ich sehe schon, dass immer noch dieses Gefrieren auftaucht. Dann machen wir das doch gleich. So. Hoffen mal, dass es jetzt besser ist. Bitte gebt mir ein Feedback, wenn es nicht gut genug ist. Zur Not versuche ich irgendwie über einen Zoom-Link dann zu gehen, weil ich immer den Eindruck habe, dass Zoom doch ein bisschen besser funktioniert als das AlphaView. Schreibt es dann irgendwas in den Chat rein, wenn es weiter Probleme geben sollte. Macht bei euch ruhig auch die Kameras aus. Wenn ich schon ausmache, dann könnt ihr das auch. Die Modelle, die wir uns also anschauen hier, sind extrem einfach gestrickt. Man könnte sagen, das ist ja eigentlich völlig realitätsfern und manche Leute sehen es dann auch als furchtbares Problem an, wenn das so ist. Aber da bin ich ein bisschen anderer Meinung, dass das gar nicht so ein großes Problem ist. Denn es geht darum, was wollen wir machen damit. Wenn ihr zum Beispiel von Ravensburg nach Flensburg fahren wollt, dann reiht ihr auch nicht ein Kartenwerk aneinander. Da muss man vorsichtig sein im Zeitalter von Google Maps und so weiter. Aber dann schaut ihr euch das auch nicht alles in dem Maßstab an, in dem Ravensburg abgebildet wird, die einzelnen Straßen. Sondern ihr schaut euch das in einem Überblicksmaßstab an. Da verschwindet die Masse dessen, was an Informationen verfügbar ist. Das ist dann ein extrem reduziertes Abbild der Realität, das aber den Zweck erfüllt, dass ihr seht, da habe ich eigentlich im Wesentlichen eine ziemlich gerade Fahrt nach Norden und scheine auch nicht so arg viel an Autobahn wechseln zu müssen, weil ich da jetzt auf der A96 bis Memmingen fahre, dann stelle ich mich auf die A7 und fahre bis Hamburg und dann schauen wir weiter. Ja? Und das ist also der Sinn und Zweck, diese grobe Orientierung, da reicht auch die grobe Karte. Wenn du jetzt natürlich, was weiß ich, die Adresse finden willst, die dir die Vivien gegeben hat in Ravensburg, da fangst du mit so einer Grobkarte nichts an, dann brauchst du eine feinere. Das ist dann, wenn ihr Ökonometriker werden wolltet, also Leute, die wirklich sich bemühen, zum Beispiel Prognosen zu erstellen, wie entwickelt sich die Wirtschaft, dann brauchst du viel feinere Modelle. Aber für uns ist es im Moment nicht nötig. Wir brauchen das im Moment nicht in dieser Feinheit. Und ja, was haben wir denn? Wir haben hier abstrahiert, dass wir eine geschlossene Volkswirtschaft haben. Wir haben zunächst mal den Versuch, ob wir vielleicht auch ohne Staat mit unserem Modell klarkommen, ob der also wirklich eine aktive Rolle spielen muss durch Geld ausgeben oder nicht. Und was wir hier lernen wollen, ist eben, wie sind die grundsätzlichen Zusammenhänge. Und nachdem ja die junge Generation immer wieder Bildungslücken hat, hier ein kleiner Tipp für euch. Schaut euch mal den Film Casablanca an, eine echte Schwarz-Weiß-Schnulze, aber total gut, einer der besseren Filme, würde ich sagen. Und insbesondere ist natürlich auch das Ende von Casablanca ein bildreiches. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit französischer Geschichte während des Zweiten Weltkrieges, die müssen insbesondere da auf die Wasserflasche achten, die in den Mülleimer geschmissen wird, und sich überlegen, was das mit der Politik unter der deutschen Besatzung zu tun hat. So, und da gibt's eben dann auch ein Lied, das gespielt wird, The Fundamental Things Apply As Time Goes By. Und das ist eben das, was wir hier auch sehen bei unseren Modellen. Das sind uralte Schinken. Ja, die Modelle wurden teilweise schon aufgestellt im 19. Jahrhundert. Andere im 20. Jahrhundert. Also da ist nichts von gestern oder vorgestern dabei. Aber diese fundamentalen Dinge, die wir hier lernen wollen, die gelten immer noch. Auch wenn man das mittlerweile in alle möglichen Richtungen verändert, manipuliert, verfeinert hat oder sowas. Das Fundamentale, das bleibt. Ja, was ist das Fundamentale? Das Fundamentale ist ein Streit darüber, was Märkte können oder nicht können. Ein Streit darüber, ob man optimistisch sein darf, dass Märkte schon von selber zum Gleichgewicht finden werden, oder ob man pessimistisch sein muss, der Gestalt, dass Märkte nicht von selber, sondern nur über externe Einflüsse zu einem Gleichgewicht gebracht werden können. Und wenn ich jetzt Märkte im Plural verwendet habe, dann ist natürlich immer noch unser Blick vor allem gerichtet auf den Gütermarkt. Aber wie wir schon an unserer Eingangssequenz haben sehen können, wenn wir auf dem Kapitalmarkt ein Gleichgewicht kriegen, dann haben wir zwangsläufig auch eins auf dem Gütermarkt. Nur wenn es am Kapitalmarkt hackelt, also unklar ist, ob da so ein Gleichgewicht rauskommt, nur dann, wenn es auf dem Kapitalmarkt hängt, dann müssen wir uns die Frage stellen, kann ich das Problem durch externe Einflüsse beseitigen? So, die Marktoptimisten sagen, auf dem Kapitalmarkt hängt es nicht, das funktioniert schon, das wäre schon. Die Marktpessimisten sagen, Problem. Ja, die sagen also, der Kapitalmarkt hat Schwierigkeiten, dass er so gut funktioniert, dass er die Wünsche der privaten Haushalte und der Unternehmen miteinander zur Deckung bringen kann. Deswegen sagen die Marktpessimisten, brauchen wir externe Hilfe. Und wenn ihr euch zurückerinnert, dann war das eben der Staat, der die Nachfragelücke auf dem Kapitalmarkt schließt und dann dieses Geld ausgibt und damit dafür sorgt, dass der Gütermarkt geräumt wird. Jetzt habe ich irgendjemanden Haufen, Schnaufen, sonst was gehört, aber sonst bemerke ich nichts. Klappt es jetzt eigentlich mit der Verständigung oder friert der Ton auch noch ein?
Alles gut.
Ja, okay. Ich werde dann vielleicht nochmal versuchen, in der Pause nochmal meine Kiste runterzufahren und wieder hochzufahren. Mal sehen, ob es dadurch besser wird, aber wir werden sehen. Gut, also, das ist der grundlegende Streit. Was können Märkte leisten? Und besonders konzentriert sich der hier ganz stark auf den Kapitalmarkt. Denn wenn der automatisch geräumt ist, dann wäre auch der Gütermarkt automatisch geräumt. Ja, und wie hier schon steht, wenn man dem Markt zutraut, dass er automatisch zu einer Räumung findet, dann brauche ich halt nicht eingreifen. Wir haben interessanterweise eigentlich bei dieser Auseinandersetzung zwischen den beiden Theorielagern so etwas wie ein Zombie-Treffen. Weil nämlich jede der beiden Theorien schon von der anderen Seite totgesagt wurde. Oh, funktioniert nicht und äußerst Chaos und zu optimistisch und zu pessimistisch und alles falsch und so weiter und so fort. Und dann wird eine Zeit lang wieder die neueste Variation des einen Theorielagers probiert. Und dann hängt es irgendwo, weil man halt doch die Wirtschaft noch nicht so richtig verstanden hat. Und dann macht's quietsch und dann geht der Sargdeckel auf und es taucht wieder das andere Theorielager auf und sagt, ich hätte da was Neues für euch. So ganz grundlegend neu ist es nicht, denn es dreht sich wieder um die Frage, bin ich pessimistisch oder bin ich optimistisch? Ja? Das Interessante ist auch, dass die sich meistens nicht so richtig drüber einig sind, wie denn überhaupt Situationen zustande kommen, die man als negativ betrachten kann und dementsprechend haben es natürlich auch nicht unbedingt die gleichen Rezepte dafür, wie man da wieder rauskommt. Ja? Der eine sagt, hey, wisst ihr schon, da strengen sie ja einfach zu wenig an, um das Ganze so zu gestalten, dass das von selber werden kann. Da muss der Staat einfach mehr Ordnungspolitik betreiben, das heißt darauf schauen, dass die Rahmenbedingungen innerhalb derer Märkte funktionieren, dass die eine bestimmte Charakteristik haben, die wir noch kennenlernen werden, dann flutscht es von selber wie schmierseifig. Und die Pessimisten sagen, du mit deiner komischen Ordnungspolitik, das ist doch alles Quatsch. Das funktioniert eh nicht, wir kommen da nie hin, dass das wie geschmiert funktioniert. Mal nehmen wir die Abkürzung, weil nochmal zurück auf den Punkt. Wohlstandsmaximum ist das, was wir erreichen wollen. Wenn wir also eine Situation haben, die noch nicht ein Wohlstandsmaximum ist, dann ist das etwas, was mit Wohlfahrtsverlusten einhergeht. Wohlfahrtsverluste können unterschiedlichste Gesichter haben. Ja? Die Unternehmen produzieren so viel Ware, die nicht nachgefragt ist. Die privaten Haushalte haben Mühe, ihre Nachfragewünsche zu decken. Die Waren kosten viel mehr, als sie eigentlich kosten müssten und so weiter und so fort. Da gibt es alle möglichen Variationen, wie das zustande kommen kann. Und diese Wohlfahrtsverluste will man aber nicht. Ja, man will eigentlich ja am liebsten pausenlos in diesem Wohlfahrtsmaximum drin sein. Und die Optimisten sagen, macht eine vernünftige Marktbeschaffenheit, dann sind wir praktisch pausenlos in diesem Maximum drin. Ja, da gibt es immer mal wieder so eine kleine Klatsche, dass das mal wieder rausgeht aus diesem Maximum, aber das ist, schlägt dann auch wieder von selber zurück in die Gleichgewichtssituation. Und das dauert auch nicht lang, bis das behoben ist, wenn man hier vernünftig die Schrauben dreht, staatlicherseits, wie denn Märkte funktionieren können, sollen, müssen. Die Pessimisten sagen, ach, spinnt's hier, das wird ja nie was, ja, wir brauchen da zig Jahre, bis wir wieder in so eine Gleichgewichtssituation zurückkommen, da sind die Wohlfahrtsverluste, die sich da von Jahr zu Jahr aufaddieren, viel zu hoch. Das wollen wir auf keinen Fall, wir wollen da schnell hinkommen, wir brauchen was, was schnell funktioniert. Und schon ist man dabei, dass man eben sagt, naja, da muss eben von außen interveniert werden, da tut man nicht rumschrauben an der Art und Weise, wie die Märkte funktionieren, sondern da geht man halt einfach auf den Markt und sagt, ich kaufe das, was da ist. Und schon ist das Problem erledigt. Viel schnellere Lösung geht fast nicht. Ja? Und das sind also diese beiden Sichtweisen, Betrachtungsweisen, die da herkommen. Ja, hier seht ihr nochmal diese Grafik, von der ich vorher schon gesprochen habe. Wir haben da eine Angebotsfunktion, die im Standardfall heißt, je teuer, desto mehr bin ich geneigt zu produzieren. Und wir haben eine Nachfragefunktion, die im Standardfall heißt, je teurer was wird, desto weniger will ich das eigentlich kaufen. Ja, diese fallende Funktion. Und diese Grafik, die wir da haben, vertikal der Preis, horizontal die Menge und dann Angebots- und Nachfragemenge, diese Grafik, die hat so ein paar Dinge in sich. Hiding in plain sight, wie die Engländer das immer nennen. Nämlich, da stecken ein paar Charakteristika drin. Das erste Charakteristikum, Angebot und Nachfrage reagieren auf denselben Preis. Angebot und Nachfrage reagieren auf denselben Preis. Ja, woran merke ich das jetzt hier? Naja, das merke ich daran, dass es nur eine Preisachse gibt und nicht zwei. Ja, wäre kein Problem, da ich sage, da haben wir PA und rechts haben wir PN. Also einmal ein Preis fürs Angebot, einmal ein Preis für die Nachfrage. Das haben wir aber nicht. Das heißt, wir gehen hier davon aus, dass wir denselben Preis haben auf der Angebots- und der Nachfrageseite. Naja, das mit demselben Preis, das kann schwierig werden. Ja? Wen quäle ich denn jetzt gerade mal schnell? Die Carla. Carla, hilf mir mal. Wenn du jetzt sagst, meint es weder, ich muss mir jetzt vielleicht doch noch im Schlussverkauf entscheiden, Wintermantel kaufen. Carla, dann gehst du vielleicht zum Reischmann und sagst, schauen wir mal, was er da hat, wie weit das reduziert ist. Und dann siehst du da einen Mantel beim Reischmann hängen, runtergesetzt von, sagen wir großzügig, von 500 Euro auf 100 Euro. Der hat dir ganz gut gefallen. Oder ich bin unverschämt, er ist runtergesetzt von 500 Euro auf 119 Euro. Sagst, er darf mir gefallen, der ist auch noch in meinem Budget drin. Und dann sagst du, gut, den kaufe ich mir jetzt für 119 Euro. Dann ist offensichtlich der Preis für dich als Nachfragerin, Carla, diese 119 Euro. Aber, jetzt die Preisfrage. Wie hoch ist denn der Preis für den Anbieter, für den Reischmann? Zu welchem Preis verkauft er das eigentlich? Carla, was meinst du?
Ich weiß es gerade nicht so genau, worauf die hinausfallen. Also ich wäre jetzt natürlich auch lieber den 119 Euro gewesen, aber
ja.
Haben die auch nicht gesagt. Also
wenn er so saublöd fragt, kann das nicht die Lösung sein, gell?
Genau.
Ihr habt's alle schon mal, oder machen wir's anders. Schaut mal in eure Geldbeutel schnell rein, ob ihr da irgendeinen Kastenzettel drin habt. Und wenn ihr den Kastenzettel habt, dann schaut mal, was denn da unten so steht. Da steht ganz unten irgendwo eine Summe. Das ist das, was ihr geblecht habt. Und dann steht,
ja, da ist natürlich noch Mehrwertsteuer dabei.
Bingo, und wer kassiert die?
Ja, der Staat.
Genau. Wenn du also 119 Euro löhnst für den Mantel, dann sagt der Staat, prima, 19 für mich. Und der Reichsmann sagt, okay, ich bin mit die 100 zufrieden. Das heißt, letztendlich ist der Preis vom Anbieter Reichsmann und von dir, Carla, als Nachfragerin, nicht so ganz identisch. Ja? Aber ich habe schon abgemildert, ich habe gesagt, in etwa muss derselbe Preis sein. Ja? Also die Mehrwertsteuer in der Höhe, wie wir sie haben, scheint die Märkte noch nicht völlig vom Hocker zu haben. Also wir gehen mal davon aus, dass bei uns im Regelfall dieses Kriterium erfüllt ist. Ja, vielleicht aber doch nicht auf jedem einzelnen Markt, den es da so gibt. Also ihr seid ja zum Beispiel alle Angestellte eurer Firmen. Und jetzt nehmen wir mal so einen normalen 0815 Angestellten von euch, nicht so einen Deluxe-Studenten, wie ihr das seid. So ein normaler 0815 Angestellter, der zahlt Sozialversicherung, der zahlt Einkommensteuer bzw. Lohnsteuerabzug. Und dann gibt's noch den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und dann gibt's vielleicht noch irgendwelche freiwilligen sozialen Leistungen oder wie auch immer. Auf jeden Fall sagt man, wenn für den durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmer der Arbeitgeber sagt, du kriegst 100 Euro brutto mehr, dann kommen bei dem Arbeitnehmer, dem Anbieter der Arbeitskraft, auf die Faktormärkte sind häufig die privaten Haushalte Anbieter, die bieten also ihre Arbeitskraft an, dann kommen von den 100 Euro plus beim durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmer etwa 54 Euro an, netto. Und der Arbeitgeber muss aber, wenn er 100 Euro auf deine Gehaltsabrechnung draufschreibt, damit rechnen, dass deine Belastung wächst um 150 Euro. Das heißt, hier haben wir eine Differenz von 3 zu 1. Ja? Und da gibt es Branchen wie Banken, Versicherungen oder sowas, wo wir bei einer Relation sind von 4 zu 1. Das heißt, in der Situation können wir wahrscheinlich nicht mehr die kühne Behauptung wagen, dass Angebot und Nachfrage auf denselben Preis reagieren. Das muss also nicht immer der Fall sein. So, jetzt schauen wir mal auf die nächste Bedingung. Die nächste Bedingung wäre, ein Marktungleichgewicht löst eine Tendenz zur Preisanpassung aus. Ja, wenn ich da jetzt einmal hergehen würde und diese rote Linie ein bisschen nach unten ziehen, dann hätten wir hier zum Beispiel dann die Situation, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Na, dann würden vielleicht die Nachfrager, die sagen, Mist, jetzt habe ich nichts gekriegt, die würden dann vielleicht sagen, ich darf da ein bisschen mehr zahlen, wenn ich was kriege. Und dann würden die Unternehmer sagen, ja, wenn man ein bisschen mehr kriegen könnte, dann würde man auch mehr herstellen. Ja, und dann würde also dieses Marktungleichgewicht in der ersten Linie mal eine Tendenz der Preisanpassung machen. Wenn Nachfrageüberhang ist, dass der Preis steigt, oder wenn Angebotsüberhang ist, dass der Preis fällt. Und dann die zweite Konsequenz wäre, wenn sich der Preis verändert hat, dass sich die Mengen anpassen an den neuen Preis. Und da haben wir noch eine Besonderheit drin, nämlich eine gegenläufige Mengenänderung. Das heißt also, wenn wir da nochmal nach rechts schauen und mal annehmen, der Preis geht von hier unterhalb vom Gleichgewichtspreis nach oben, dann haben wir eine wachsende Angebotsmenge und eine schrumpfende Nachfragemenge. Das ist dieses Gegenläufig. Ja, die eine Menge nimmt zu, die andere Menge nimmt ab. Genauso, wenn wir von oben runterkommen mit dem Preis, dann schrumpft die Angebotsmenge und es wächst die Nachfragemenge. Auch hier dieser gegenläufige Effekt. So, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann sagen wir, es gibt einen Preismechanismus. Dann sagt der Student, ja, schön. Was soll ich jetzt damit anfangen? Nun, dieser Preismechanismus hat eine Sache, die der ganz toll hinbringt. Nämlich, dieser Preismechanismus sorgt dafür, dass wir von selber automatisch auf einem Markt, auf dem er wirkt, ein Gleichgewicht bekommen. Der Preismechanismus sorgt dafür, dass wir aus einem Ungleichgewicht auf einem Markt zu einem Gleichgewicht kommen. Das kann der. Und interessanterweise ist auch so, dass es schwierig bis unmöglich ist, diesen Preismechanismus außer Betrieb zu setzen. Und da gebe ich euch jetzt eine kleine Aufgabe mit in unsere Pause. Nämlich, ich habe ja vorher dieses Beispiel von dem Arbeitsmarkt geschildert. Ja? 100 Euro brutto kosten den Arbeitgeber 150 Euro, bringen dem Arbeitnehmer 50 Euro. Wie reagiert der Arbeitsmarkt darauf, dass es diesen starken Unterschied gibt? Was passiert da? Ich habe ja gesagt gehabt, wir haben diesen Preismechanismus, der dafür sorgt, dass die ganze Geschichte möglichst schnell, oder dass der dafür sorgt, dass die Geschichte aus einem Ungleichgewicht in ein Gleichgewicht hineinkommt. Worüber wir uns noch nicht unterhalten haben, ist, wie schnell geht das eigentlich? Denn wir hatten ja vorher gehört, wir wollen dieses Wohlfahrtsmaximum haben. Und dieses Wohlfahrtsmaximum, das wollen wir eigentlich am liebsten ständig haben, aber wenn es uns da schon mal rauskickt durch irgendwelche Einflüsse, die wir in dem Griff haben, sogenannte exogene Schocks nennt man das dann, wenn es uns da schon mal rauskickt aus diesem Gleichgewicht, dann wollen wir möglichst schnell wieder zurück, weil sonst haben wir zwischen dem Zeitpunkt, wo wir rausgekickt worden sind und dem, wo wir zurückkommen, haben wir Wohlfahrtsverluste und die wollen wir möglichst klein halten. Also geht es darum, ist ja nett und schön, dass da vielleicht so ein Marktgleichgewicht auftreten kann, aber wie schnell kommen wir hin? Ah, ich habe ja euch über die Pause was zum Denken gegeben. Nämlich, wie ist es eigentlich mit dem Arbeitsmarkt? Da haben wir ja diagnostiziert, dass da ein großer Unterschied zwischen Angebots- und Nachfragepreis sein kann. Gibt es da Reaktionen auf dem Markt für Arbeit, auf diesen großen Unterschied?
Ich bin mir da nicht sicher, aber der Mindestlohn wird jetzt jedes Mal weiter erhöht, jetzt ist das schon fast bei 10 Euro.
Ja, der Mindestlohn wird erhöht, er ist indirekt eine Reaktion auf eine Reaktion, so muss man es fast sagen, weil natürlich dann, wenn du jetzt als Arbeitgeber sagst, wenn ich meinem Arbeitnehmer 10 Euro zahle, dann kostet mich das, oder wenn der Arbeitnehmer 10 Euro bekommt auf die Hand, dann kostet mich das, 30 Euro, dann ist natürlich die Versuchung da, einfach das Gehalt auch für den Arbeitnehmer möglichst niedrig anzusetzen, damit die Belastung für mich, wenn sie schon dreimal höher ist, möglichst gering ist. Gibt aber noch was. Das werden jetzt eure Eventler eher kennen als vielleicht jetzt die Messegesellschaft. Schon mal gerüchteweise was gehört von Schwarzarbeit? Also Benedikt, nicht, dass du jemals sowas gemacht hättest, ja, fern von dir. Aber hast du schon mal gehört, dass es sowas gibt?
Also ja, klar.
Gut. Die Idee bei Schwarzarbeit ist, dass Angebots- und Nachfragepreis identisch sind. Ja? Du zahlst den Leuten was, Cash in the Dash, Und das brauchen die dann nicht versteuern, sie zahlen keine Sozialabgaben drauf. Das heißt, das, was du ausgibst, ist das, was da ankommt. Und weil dann beim Arbeitgeber nichts weggeht, beim Arbeitnehmer nichts weggeht und der Arbeitgeber nicht noch was oben drauf mitbringen muss und so weiter, deswegen wird man sich da dann für irgendeinen Betrag X einig, der unter den offiziellen Stundensätzen einer vergleichbaren Firma liegt. Das heißt, wenn dieser Preismechanismus beschädigt wird, dadurch, dass zum Beispiel hier diese Spreizung zu groß wird zwischen Angebots- und Nachfragepreis, dann sehen wir unter Umständen eine Reaktion darauf in der Art und Weise, dass es plötzlich einen Schwarzmarkt gibt. Und das ist das Zeichen, dass ich also nicht durch gesetzliche Maßnahmen einen Preismechanismus, den es gibt, abschaffen kann. Ja, wenn der so widerspenstig ist, dann sagt man, in Gottes Namen, dann machen wir halt einen Schwarzmarkt. Schauen wir noch mal eins weiter. Wir haben ja gesagt, kann ja sein, dass diese Anpassung ein bisschen zäh ist. Was könnte man denn tun, damit die Anpassung schnell geht? Und da haben wir auch eine Lösung dafür. Nämlich, das, was wir da nehmen, ist etwas, das nennt sich vollkommener Markt. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen von der Funktionalität her. Der Preismechanismus, das ist das, was dafür sorgt, dass wir aus einem Ungleichgewicht wieder in ein Gleichgewicht reinkommen. Das kann der vollkommene Markt nicht. Das, was der vollkommene Markt kann, das ist dafür sorgen, dass der Preismechanismus bei diesem Zurückführen aus Gleichgewicht auf möglichst wenig Hindernisse stößt. Und da müssen wir uns nochmal überlegen kurz, welche Art könnten denn so Hindernisse sein? Naja, wir haben ja hier gesagt, es handelt sich um einen Preismechanismus. Das heißt, wir erwarten, dass der Preis hier eine ziemlich gute Steuerung von Angebot und Nachfrage hinbringt. Also müssen wir all das beseitigen, was irgendwo dazu führen könnte, dass der Preis nicht ganz so gut steuern kann. Und da gibt's eine Reihe von Möglichkeiten, eine Reihe von Arbeitsfeldern, in denen man dafür sorgen kann, dass der Preis einen besseren Job machen kann. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Auto. Vivian hat sich jetzt gerade einen tollen neuen Ferrari vor die Tür gestellt. Und sie hat jetzt mal nachgeschaut, der hat auch einen Motor. Und jetzt überlegt sie sich, was kann ich denn noch machen, damit ich damit möglichst gut fahren kann. Getriebeöl, Lager schmieren und so weiter und so fort. Meistens kriegt man das ja von der Werksseite, aber bei so einem teuren Auto will man das schon mehr verifizieren. Da schaut also die Vivian, ist da überall sauber abgeschmiert. Und wenn sie dann zufrieden ist, dann sagt sie, jawohl, jetzt flutscht die Kiste. Der Motor ist der Preismechanismus. Das Abschmieren ist der vollkommene Markt. Was würde denn passieren, Dominik, wenn wir ein Auto hätten, das einen Motor hat, aber da wäre keinerlei Schmiermittel drin, weder im Motor noch am Getriebe noch in den Radlagern oder so, was würde dann passieren? Das Auto wäre in 0, nichts kaputt, weil alle Teile aneinander schleifen. Man würde also kein wirkliches sich, man würde zwar den Motor kurz aufheulen hören, bevor er sich dann zerlegt, aber die Bewegung wäre eigentlich so gut wie nicht vorhanden, weil das gehemmt wird durch diese ganzen Teile, deren Reibung und so weiter. Und umgekehrt, wie wären das jetzt, wenn wir der Vivian ein Ferrari vor die Tür stellen, wo alles perfekt abgeschnürt ist, aber ein Motor ist nicht eingebaut? Würde man damit irgendwo hinkommen? Sonja, was meinst du? Ah nee, Schulterzucken. Mit einem Auto ohne Motor, wo kommst du denn da hin, Sonja?
Wahrscheinlich nicht.
Nirgends kommst du da hin, genau. Also, wir brauchen einen Motor, sprich wir brauchen diesen vollkommenen Markt und wir brauchen dieses Abschmieren. Erst dann gibt es eine optimale Kombo. Wenn wir nur eines von beiden haben, dann kommen wir entweder gar nicht vom Fleck ohne Motor oder wir kommen nicht weit bzw. extrem zäh vorwärts ohne das Schmiermittel, sprich den vollkommenen Markt. So, und jetzt schauen wir mal, was gehört denn da dazu, zu unserem vollkommenen Markt, also zu diesem idealen Schmiermittel, damit unser Preismechanismus optimal funktionieren kann. Das erste, was da dazu gehört, ist Markttransparenz, Durchblick auf den Markt. Markt heißt beide Seiten, Angebot und Nachfrage. Ja, und was checke ich da? Preise, Mengen und Qualitäten. Also meinetwegen die Lena bietet an, was lassen wir denn die Lena verkaufen? Also irgendeinen super tollen multimedialen Messestand verkauft uns die Lena und sie sagt, sowas gibt's nur bei mir und das kostet dich 500.000 Euro. Der Dominik sagt, ja super, hört sich gut an, okay. Aber dann gibt ihm die Beatrix einen Rumpler und sagt, hey Dominik, Markttransparenz, pass auf, schau dich nochmal um und plötzlich stellt er fest, hey, die Franziska, die bietet den gleichwertigen Stand an für 100.000 Euro. Dann würde der Dominik nicht die 500.000 ausgeben wollen, bloß um bei der Lena einzukaufen. Es sei denn, es sind beide bei der Mafia. Also, Markttransparenz würde ihm helfen zu erkennen, wer es denn alles anbietet. Zu welchen Preisen bieten die an? Welche Qualitäten bieten die an? Jetzt frage ich mal die Franziska. Franziska, wenn du in einen Laden reingehst, was nehmen wir denn mal her? Meinetwegen irgendein Sportausrüster oder sowas, ja. Gehst du jetzt in irgendeinen Sportladen rein und lässt dich da beraten, was denn da jetzt für dein jeweiliges Sporthobby, was du gerne machst, wandern oder was, Bergsteigen, was für dich also so jetzt die ideale Ausrüstung wäre. Dann siehst du ja in dem Sportladen, ja, da gibt es meistens so 2 bis 3 verschiedene Preisniveaus. Und was ist deine Vermutung, Franziska, was den Unterschied ausmacht zwischen dem niedrigen und dem hohen Preisniveau?
Unterschiedliche Qualität.
Die Vermutung ist erst einmal Qualität, genau. So, mit dieser Markttransparenz, da kriegst du jetzt plötzlich raus, ob das tatsächlich Qualität ist. Oder vielleicht bloß, dass die mehr Geld ausgeben für Marketing. Weil man diese 3 Streifen zu etablieren oder da diesen Nike Swish oder wie das Ding da heißt, das kostet ja alles Geld. Und das Geld, das die da reinstecken, das können sie logischerweise nicht zur Verfügung haben, um das ins Produkt reinzustecken. Mit Markttransparenz wüssten wir, ob dieser Preisunterschied tatsächlich durch Qualität gerechtfertigt ist oder ob das nur ein leeres Versprechen ist. Ziemlich unangenehm für die Verkäufer, hm? Wenn die plötzlich nicht mehr die Marketing-Dampfmaschine anschmeißen könnten, um da Nebelkerzen zu werfen, sondern wenn man wirklich dann so Barebones sehen würde, was kriegt man denn für sein Geld? Und bei wem kriegt man unter Umständen mehr für sein Geld? Ja, das nächste, was wir haben wollen, freie Preisbildung. Das hat natürlich was damit zu tun, dass man die Preise auch flexibel haben will. Denn wenn jetzt der Staat zum Beispiel hergehen würde und sagen würde, ich mache da einen Höchstpreis, wie bei den Mieten immer wieder diskutiert, oder ich mache da einen Mindestpreis, wie bei den Löhnen immer wieder diskutiert, dann heißt es natürlich, dass diese Anforderung, nämlich dass ein Marktungleichgewicht eine Tendenz zur Preisanpassung auslöst, dass diese Anforderung unter Umständen nicht mehr erfüllt werden kann. Es gibt zwar dann die Tendenz zur Preisanpassung, aber es gibt nicht wirklich eine Preisanpassung, ja, wenn die Preisbildung nicht mehr frei ist. Ja, und da gibt es eine kleine Ausnahme, wo sich der Staat nicht einmischen kann, sondern eigentlich einmischen muss. Und diese Ausnahme, das sind die externen Kostenerträge. Für alle, die es nicht mehr wissen, wir haben da ja mal kurz drüber gesprochen, da gibt es hinten in diesem Kapitel ab Folie 26 so eine Übersicht, was versteht man da eigentlich darunter. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Die Internalisierung externer Kostenerträge. Wir haben das mal gemacht gehabt, letzte Stunde mit so einem Beispiel über Hotels und sowas und Fabriken daneben oder städtische Hallenbäder daneben oder sonst was. Der Staat soll dafür sorgen, dass externe Kostenerträge internalisiert sind. Also er müsste dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ja, ich habe so einen Frontspoiler, den manche Leute komischerweise auch nennen, und mein dynamischer Frontspoiler, der ist also aus einem Wirkungszusammenhang von Kohlenhydraten und Fetten entstanden, was manche Leute dazu führt, dass sie sagen, naja, dann müssten wir halt einmal so eine Zuckersteuer und eine Fettsteuer machen, um das auch zu bestrafen. Und da muss ich jetzt als Ökonom sagen, jawohl, das wäre eigentlich richtig, dass man das macht. Ja, Zuckersteuer gibt es meines Wissens in Großbritannien und ich glaube auch in Schweden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Fettsteuer habe ich jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht gibt es auch das irgendwo schon. Bei uns in Deutschland hat man sowas noch nicht gemacht. Ja. Bei uns hat man das nur für Rauchen, Trinken und so weiter. Aber das könnte man nicht nur, sondern das müsste man eigentlich auch machen für so die klassischen Dickmacher. Das wäre also diese freie Preisbildung. Wie gesagt, einzige Ausnahme davon, dass die Anbieter und die Nachfrager ihre Preisvorstellungen selber äußern, Internalisierung externer Effekte. Ja, dann die Homogenität der Güter. Das ist also der nächste Punkt, der ist ein bisschen ausführlicher, der hat vier Unterrubriken. Und zwar müssen wir uns überlegen, was kann dazu führen, dass für ein und dieselbe Ware, ja, vorher waren die Franziska und ich virtuell beim Reischmann Sport drin und haben gesagt, unterschiedliche Ware, weil unterschiedliche Qualität. Aber jetzt haben wir definitiv ein und dieselbe Ware. Was kann dazu führen, dass ein und dieselbe Ware zu unterschiedlichen Preisen verkauft wird? Naja, das kann zum Beispiel sein der Faktor Zeit. Moritz, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hast du schon mal an der Tanke was eingekauft, was du auch im Supermarkt hättest kaufen können?
Ich glaube, der Moritz hat immer noch Verbindungsprobleme in der WG. Aber ja, ich denke schon, also man kauft ja öfter was bei der Tankstelle, wenn man wahrscheinlich zu faul ist, nochmal irgendwo anzuhalten und so gestanden hat. Und dann denkt man sich, okay, kaufe ich halt dort.
Ich hoffe mal, dass der Moritz nur Verbindungsprobleme zu mir hat und nicht in der WG. Das ist unangenehm, wenn du in der WG mit Leuten bist, mit denen du nicht reden kannst. Ja. Also, in der Tat kauft man das also, weil man sagt, ah, mir pressiert es jetzt, gell, fahr ich nicht rein und gleich wieder raus. Und oder, oh, jetzt müssen die warten, bis der Supermarkt aufhört. Jetzt sagt, nein, ich will das sofort haben und so weiter und so fort. Das gleiche Prinzip auch bei Amazon Prime. Bloß haben die gesagt, das funktioniert nicht, wenn wir das nur jetzt auf einen Tag mehr oder weniger Lieferzeit abstellen. Deswegen koppelt man das noch mit irgendeinem anderen Klimbim wie Musik oder Film. Also man bringt die Leute dazu, dass sie für dieselbe Ware mehr zahlen, weil sie das zu einer bestimmten Zeit oder in einem bestimmten Zeitraum bekommen können. Da sagt jetzt der Ökonom, das wollen wir eigentlich nicht haben. Ja, diese komische Präferenzbildung, die das erlaubt, dass für dieselbe Ware ein höherer Preis verlangt wird, wollen wir nicht. Das nächste, räumliche Präferenz. Ja, Beatrix ist jetzt zum Beispiel gerade einen Kaffee holen gegangen oder so. Den können Sie jetzt vielleicht bei sich unten im Haus holen, wenn das eine Espresso-Bar ist oder zwei Häuser weiter. Und dann nehmen wir mal an, unten im Haus kostet 1,50, zwei Häuser weiter kostet 1,20. Dann wäre die Erwartung, dass die Beatrix sagt, ich gehe jetzt die zwei Häuser weiter und hole mir dort den Espresso, weil er dort billiger ist. Das heißt, wir sind nicht bereit für die Bequemlichkeit, das was gleich in der Nähe ist, mehr zu bezahlen. Das wäre diese zweite Homogenitätsanforderung. Die dritte ist, unabhängig von Personen, das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Vivian, bist du schon mal in einem Geschäft gewesen, wo du gesagt hast, bei denen kaufe ich ganz bestimmt nicht mehr ein, so wie dieses Personal drauf ist?
Ich kann mich jetzt gerade nicht
dran
erinnern, aber bestimmt
schon passiert. Bestimmt schon passiert, gell? Da war dir das auch wurscht, dass das vielleicht irgendwie um einen Zehner billiger ist, weil du gesagt hast, bei denen gerade kaufe ich nicht ein. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die, dass man sagt, Sonja, hast du schon mal irgendwas billiger gekriegt, weil du jemanden kanntest, der Beziehungen hatte?
Ich persönlich jetzt glaube ich so nicht, aber jetzt bestimmt.
Ah, gib's doch mal der Sonja ein bisschen Vitamin B, sonst wird es ja nie was. Aber einfach eine andere Konstellation kennst du, und zwar, dass du was billiger kriegst, weil du Studentin bist. Ja? Auch das würden wir eliminieren. Wir wollten, dass weder jetzt die Frage, mit wem genau mal das Geschäft, noch, also mal abgesehen davon, dass er halt solide sein sollte schon, ja, aber dass eine persönliche Sympathie oder auch so Eigenschaften, die dazu führen, dass man einen anderen Preis bekommt, dass das alles wegfällt. Ja, und das Letzte ist, dass wir, Vivian schaut schon in die Ferne, aus dem Fenster raus, dass wir eigentlich, wenn wir da so aus dem Fenster rausschauen, uns denken, ist eigentlich wurscht, ob da jetzt auf dem Trainingsanzug von den Leuten, die da in der Straße laufen, drei Streifen drauf sind oder irgendein Rautenmuster oder sonst was. Das ist halt eigentlich immer nur ein Trainingsanzug. Das heißt, diese Marke ist uns egal. Wenn das der Fall wäre, dann würde das dazu führen, dass wir eigentlich keine Preisdifferenzierung mehr haben für ein und dieselbe Ware, sondern dass alles, was sehr ähnlich ist an Produktgruppen, eigentlich zum selben Preis gehandelt würde. Und das heißt, es gibt einen viel intensiveren Fight, weil ich mich nicht aus dem Wettbewerb rausnehmen kann und zwischen den ganzen Anbietern, indem ich sage, ich bin was Besonderes. Muss ich euch ein Beispiel erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr ein Modelabel kennt, das sich Moschino oder Moschino nennt. Geschrieben Moschino. Dieses Modelabel ist in einem relativ hohen Preissegment unterwegs, hat aber angefangen als eine No-Name-Marke. Und das war irgendwann Anfang der 80er Jahre. Und dann so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre haben sich dann die Eigentümer zusammengesetzt und haben gesagt, ja, also wirklich unsere Erwartungen sind dann nicht erfüllt worden. Ja, wir haben tolle Designer, wir haben erstklassiges Material, wir haben Spitzenverarbeitung und so weiter. Aber wir kommen nicht vernünftig rein in die Läden. Wir sind da immer nur so das extreme Randsegment. Das heißt, das, was wir da einnehmen, ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Dann haben sie sich überlegt, was machen wir, stampft man dieses Label ein? Oder sagen wir, wir haben jetzt unter dieser Bezeichnung gutes Netzwerk aufgebaut an Lieferanten, auch an Händlerkontakten, nur den Durchbruch haben wir ja nicht geschafft. Und erfinden wir uns neu. Und dann haben sie sich entschlossen, wir erfinden uns neu. Und sind dann hergegangen, weg vom No-Name-Image hin zum Marken-Image. Sie haben dann also angefangen, so diese Werbeshoots zu machen in irgendwelchen tollen Villen in Südfrankreich mit super bekannten Modelgesichtern und so weiter und so fort. Und haben eigentlich ihr ganzes Lieferantennetzwerk identisch gelassen. Das heißt, die Qualität hat sich nicht verändert, das Material hat sich nicht verändert, das Design hat sich nicht verändert. Das, was sich aber verändert hat, war der Preis. Der ist raketenartig nach oben gegangen. So, und dreimal dürft ihr raten, wie die Geschichte weitergegangen ist. Die haben nicht nur mehr Umsatz gemacht in D-Mark-Werten damals, sondern sie haben auch viel mehr Stücke verkauft. Also ein völliger Widerspruch zur normalen Nachfragefunktion, ja, wo du ja, wenn der Preis ansteigt, weniger verkaufst. Nein, der mehr verkauft, ja, weil sie das Image verkauft haben. Das Image, dass du dann, wenn du diese Klamotte trägst, zu den Supermodels gehörst, dass du dann eigentlich völlig richtig bist in Südfrankreich, in der Luxusvilla und so weiter und so fort. Und ich sehe jetzt beim Benedikt so ein leichtes hintergründiges Grinsen hinter seiner Hand, wo er sich denkt, das hat mir nicht passiert. Benedikt, dir passiert das im Autohaus oder im Baumarkt. Das ist genau das Gleiche. Ja? Wir fallen alle rein auf die Marke. Auch deshalb, weil uns diese Markttransparenz immer wieder fehlt. Was würdet ihr denn eigentlich sagen? Hat die Markttransparenz in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen oder abgenommen? Emilia, was meinst du denn? Ist die Emilia auch jemand, die nicht kommuniziert, so wie der Moritz?
Also ich würde sonst einfach mal...
Ja?
Ich hätte gesagt, dass die Markttransparenz zugenommen hat, weil man die mehr Möglichkeiten hat, sich Informationen über die Unternehmen zu sammeln und zu bekommen.
Im Großen und Ganzen würde ich das auch so sehen, ja. Es ist zwar immer schwieriger, objektive Testungen zu bekommen für die Analyse von Gerätschaften. Ja, das war viel mehr zu den Zeiten, als so Fachzeitschriften noch mehr konsultiert wurden als das Internet. Aber in der Summe kann man sehr viel Informationen bekommen und wenn man sich so ein gewisses kritisches Raster zulegt im Betrachten der Informationen, dann kann man auch relativ schnell aussortieren, was denn eigentlich Schwachsinn ist und was halbwegs solide und belastbar ist an Informationen. Also die Markttransparenz ist in der Tat gestiegen und die Preise sind dadurch auch in vielen Bereichen unter Druck geraten, wenn auch natürlich die Unternehmen sich immer bemühen, durch möglichst viel Marketinganstrengungen hier für ein gewisses Maß an Intransparenz zu sorgen und höhere Preise durchzusetzen. Ja, was gehört noch dazu? Der Wettbewerb gehört dazu. Der Wettbewerb, der soll dafür sorgen, dass kein einzelner Marktteilnehmer Preise oder Mengen oder so etwas setzen kann. Das würden wir als ein Marktversagen anschauen, wenn diese Konstellation der Standard wäre. So etwas gibt es, so ein Marktversagen. Ja, ihr habt vielleicht mal den Ausdruck gehört, natürliches Monopol. Das herrscht dann, wenn ein anderer potenzieller Anbieter sich sagt, betriebswirtschaftlich habe ich keine Chance, ein erfolgreiches Angebot zu machen, weil die Investitionssumme viel zu groß wäre, Klassiker für dieses natürliche Monopol sind Eisenbahn, Festnetztelefonie, Gasversorgung, Stromversorgung und so weiter. Da behilft man sich dann immer damit, dass man die durch Auflagen dazu zwingt, ihr Verteilnetz zu vermieten an Konkurrenten zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und das ist also die Idee, die da im Hintergrund immer schwelt, wie man erreichen will, dass also Wettbewerb möglich ist, dass Marktversagen unterbunden wird. Und was da auch dazugehört zu diesem Wettbewerb ist, weil es ja doch immer Unternehmen gibt, die aus dem Markt ausscheiden, weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben, aufs falsche Pferd gesetzt haben, was auch immer. Im Laufe der Zeit würden wir dann irgendwann mal auf ganz wenige oder nur noch einen Anbieter kommen. Das will man vermeiden, indem man die Forderung aufstellt, die Schwellen für das Hinzukommen von einem neuen, die wollen wir möglichst niedrig ansetzen. Auch dazu denkt wieder an dieses Beispiel, wie man das löst mit dem natürlichen Monopol, dass man eben sagt, das muss zu einheitlichen Bedingungen vermietet werden an alternative Anbieter, die dann ein entsprechendes günstiges Angebot machen können. Hohe Anpassungsgeschwindigkeit von Preisen und Mengen ist gefordert, um zu erreichen, dass diese Wohlfahrtsverluste möglichst wenig sind. Ja, und dann haben wir noch die Anforderung, die Wirtschaftssubjekte optimieren den Nutzen bzw. den Gewinn. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir wollen, dass die Wirtschaftssubjekte berechenbar sind, dass sie rationale Entscheidungen treffen. Wobei ich persönlich sagen muss, ich finde es einfach nett, dass wir Menschen auch immer wieder irrational sind. Also mir würde es da vergrausen, wenn eine Welt beherrscht wäre von lauter rationalen Entscheidern. Ja, ihr habt es bestimmt auch schon mal erlebt, kurz vor Monatsultimo, oder nicht ganz so kurz vor Monatsultimo, sagt sie, ja, das gut immer jetzt noch, was weiß ich, Skifahren, Konzert oder sonst was. Und dann so die letzten Tage vor Monatsultimo denken sie dann, reicht's Geld jetzt noch oder reicht's nimmer? Ja, das hätte man eigentlich bei rationalem Nachdenken vorher wissen können, dass man in eine Situation gerät, gell, aber wie gesagt, es ist manchmal einfach sympathisch, wenn die Leute nicht ganz so rational sind. Das ist also dieses Bedingungsgeflecht, wenn das erfüllt ist, diese Bedingungen, dann sprechen wir von einem vollkommenen Markt. Bitte aufpassen, da steht nirgendwo was von vollkommener Marktgleichgewicht, ja, weil das damit nichts zu tun hat. Das Marktgleichgewicht ist eine Konsequenz aus entweder dem Preismechanismus oder einem künstlichen Mengeneingriff. Es ist nicht ein Bestandteil des vollkommenen Marktes. So, wie gesagt, das, was wir am liebsten hätten, ist eine Kombi aus Preismechanismus plus vollkommener Markt. Denn dann hätten wir etwas, das uns automatisch das Gleichgewicht finden lässt, und das auch noch ratzfatz, ja, mit so einem Schnipper. Zack, und schon haben wir ein Gleichgewicht wieder. Das heißt, unsere Wohlfahrtsverluste sind dann praktisch bei Null, wenn wir diese Kombination haben. Wovon du natürlich überzeugt sein musst, ist, dass es überhaupt diesen Preismechanismus gibt. Ja, ich habe vorher mal gefragt, wie wäre das denn, wenn du einen Ferrari kriegst ohne Motor? Dann haben wir gesagt, dass das vielleicht doch nicht so das ideale Auto ist. Ja, dann brauche ich auch nicht, wenn das eh keinen Motor hat, ja, dann muss ich auch nicht großartig rumtun und Getriebe abschmieren und Räder abschmieren und so weiter und so fort, weil ich will ja mit dem Ding keine Seitenkistenrennen machen. Also dann brauche ich mich um den vollkommenen Markt nicht zu kümmern, wenn das mit dem Preismechanismus nicht klappt. Wenn ich aber sage, ja, das mit dem Preismechanismus, das glaube ich, das haben wir so, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich diesen vollkommenen Markt herbringe, damit es auch wirklich dann ratzfatz geht und diese Wohlfahrtsverluste möglichst klein sind. So. Hier habe ich mal diese Frage aufgeworfen, wie ist es denn nun mit dem Arbeitsmarkt? Funktioniert da der Markt? Hat der einen Preismechanismus oder nicht? Man kann das auch über die Schwarzarbeit mal aufwerfen, dieses Thema. Insgesamt, denke ich, kann man sagen, dass es Ansätze gibt, dass auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich so ein vollkommener Markt vorhanden sein könnte, auch auf dem Markt für Klamotten und so weiter, Preismechanismus vorhanden sein könnte. Und dann muss ich mich natürlich im nächsten Schritt drum bemühen, wie kriege ich das denn eigentlich gebacken, dass ich hier einen vollkommenen Markt habe. Und da haben wir natürlich dann schon ein Problem auf dem Arbeitsmarkt, denn da stand ja was von freie Preisbildung. Und der Mindestlohn ist auf jeden Fall mal nicht freie Preisbildung. Egal, ob das jetzt ein tariflicher Mindestlohn ist, denn Tariflöhne, das heißt, ich habe einen monopolartigen Verhandler, ich habe also nicht mehr diese Wettbewerbssituation, oder ob das staatlich Preissetzungen sind, dann habe ich diese freie Preisbildung nicht mehr. Und die Frage ist, wenn ich das nicht habe, kein vollkommener Markt, das könnte ich dann aber durch eine Änderung der Gesetze erreichen, dass ich da reingehe. Das ist auch wieder der Unterschied. Beim Preismechanismus haben wir gesagt, da kannst du durch Gesetze weder einen hervorrufen noch einen beseitigen. Sondern der ist entweder da oder ist nicht da. Bei diesem vollkommenen Markt, da kannst du durch Gesetze ganz enorm viel kaputt machen oder erleichtern. Die Frage ist, ob man weit genug kommen kann. Ja, könnte ja vielleicht sein, dass man alle möglichen gesetzlichen Hindernisse beseitigt, aber man kommt trotzdem noch nicht nah genug ran an den vollkommenen Markt, um die reibungslose Funktion des Preismechanismus sicherzustellen. Wäre ja denkbar. Und diese Fragen, die da jetzt so in den Raum stelle, ja, haben wir einen Preismechanismus? Können wir diesen vollkommenen Markt erreichen? Das sind die beiden Fragen, die zu der Entscheidung führen, ist man ein Marktoptimist oder ist man ein Marktpessimist? Das schauen wir uns jetzt einmal um. Bisschen unübersichtlich, deswegen gehen wir mal in den Präsentationsmodus. Das müssen wir mal ein bisschen anpassen hier. Wird zwar am Ende auch nicht so ganz übersichtlich, aber zumindest wird es, glaube ich, ein bisschen verständlicher. Nochmal von der Grundsatzgeschichte her, wir wollen ein Marktgleichgewicht haben, weil das unser Wohlfahrtsmaximum ist. Marktgleichgewicht heißt immer Angebotsgleich Nachfragemenge. Und wir wollen, dass die Anpassung aus einem Ungleichgewicht in Richtung Gleichgewicht möglichst schnell gehen muss, weil sonst die Wohlfahrtsverluste zu groß werden. So, und jetzt können wir verschiedene Kombinationen erstellen. Wir haben den vollkommenen Markt einmal und wir haben den Preismechanismus anderes. Fangen wir mal an mit diesem Preismechanismus. Wenn der vorhanden ist, habe ich schon gesagt, der kann weder durch Gesetz geschaffen werden, noch durch Gesetz beseitigt werden. Wenn der vorhanden ist, dieser Preismechanismus, dann kriege ich auf jeden Fall automatisch ein Gleichgewicht. Das, was ich noch nicht weiß, das ist, ob ich dieses Gleichgewicht schnell oder langsam erreiche. Das entscheidet sich mit Hilfe des vollkommenen Marktes. Wenn ich sage, vollkommener Markt ist vorhanden, oder ich stehe ganz kurz davor, den durchzusetzen, ja, dann kriegen wir nicht nur automatisch ein Gleichgewicht, sondern dann kriegen wir das auch schnell. Das heißt, unsere Wohlfahrtsverluste sind dann minimal. Das heißt, jemand, der sagt, der Preismechanismus ist vorhanden und der vollkommene Markt ist so gut wie sicher, der ist sicherlich Marktoptimist, der sagt sicherlich, ja, das wird von selber zu einem Gleichgewicht kommen, deswegen auch Gleichgewichtstheorien, diese makroökonomischen Theorien, die da sich leiten lassen von diesem Gedanken, dass es diese Kombination gibt. Ja, und dann haben wir so Modifikationen davon. Nämlich, was wäre denn, wenn man hier sagen, den vollkommenen Markt, den gibt es gar nicht. Der ist nicht erreichbar. Naja, dann wäre man eher so bei diesen Marktpessimisten dabei. Wenn wir sagen, ja, der ist schon erreichbar, aber da müssen wir ziemlich viel an gesetzlichen Änderungen noch durchführen, damit wir da hinkommen. Naja, dann sind wir eigentlich schon eher bei den Marktoptimisten dabei. So, das war jetzt immer unter der Prämisse, es gibt diesen Preismechanismus. Unklar war nur, wie steht es jetzt eigentlich um diesen vollkommenen Markt? Ist der vorhanden oder so gut wie vorhanden? Oder sind wir da weit von weg? Oder müssen wir da noch ist er gar nicht erreichbar? Das war die verschiedenen Varianten. Wie gesagt, wenn ich der Meinung bin, den Preismechanismus gibt's und der vollkommene Markt ist auch in Greifweite, dann Konsequenz, ich bin Marktoptimist. Das Gleichgewicht wird von selber erreicht. Ich muss dann durch gesetzgeberische Maßnahmen halt dafür sorgen, dass ich hier mit meinem vollkommenen Markt möglichst perfekt werde. Und dann habe ich praktisch keine Wohlfahrtsverluste. Die andere Variante ist die, der sagt, nö, Preismechanismus gibt's nicht. Wenn es ihn nicht gibt, weil der Markt anders beschaffen ist, dann kann er auch nicht durch Gesetz realisiert werden. Dann kann er nicht irgendwie ein Gesetz erlassen, ab jetzt gilt Preismechanismus. Wenn ich diesen Preismechanismus nicht habe, dann gibt's auch nicht automatisch ein Gleichgewicht. Die einzige Variante, wie dann überhaupt ein Gleichgewicht sein kann, ist durch Zufall. Aber Zufall, wisst ihr auch, ja, das ist wie der Zufall, dass ihr 6 Richtige im Lotto habt, der ist auch noch nicht oft eingetreten. Ja, wenn ich jetzt keinen Preismechanismus habe, wie wichtig ist dann für mich, dass ich einen vollkommenen Markt habe? Eigentlich total unwichtig. Ja, weil das wäre so, als würde ich den Ferrari komplett abschmieren, aber der Motor wäre nicht drin. Ja, da habe ich nichts davon. Da kann ich ihn genauso gut unabgeschmiert dastehen lassen, den Ferrari. Das heißt, wo der Marktoptimist sagt, es ist ganz wichtig, dass wir am vollkommenen Markt hinarbeiten und dass wir das immer wieder checken und da müssen wir hin und so weiter. Da sagt der Marktpessimist, bleib mir doch gestohlen mit deinem vollkommenen Markt. Wir müssen schauen, dass wir irgendeine Methode finden, wie wir erreichen können, dass wir zum Gleichgewicht kommen, wenn das halt nicht automatisch geht. Naja, und das Wie, das habt ihr schon gesehen mit diesen Eingangsfolien, nämlich durch einen staatlichen Eingriff in die Mengen auf dem Markt. Bei diesem staatlichen Eingriff in die Mengen auf dem Markt, da unterscheiden wir dann zwischen der kommunistischen Seite, die sagt, das machen wir, indem wir die Unternehmen verstaatlichen und deren Mengen anpassen, und der kapitalistischen Seite, die uns mehr interessiert, die sagt, das machen wir über die Nachfrage des Staates nach Gütern. Darüber steuern wir das Ganze. Das sind also diese beiden Kombinationsmöglichkeiten mit vollkommenem Markt- und Preismechanismus. Voraussetzung dafür, dass ich Marktoptimist ist, ich Auf jeden Fall muss ich dann glauben, dass es diesen Preismechanismus gibt. Und ich muss es für möglich halten, dass ich einen vollkommenen Markt ziemlich vollständig herbringen kann. Dann bin ich Marktoptimist. Wenn es den Preismechanismus nicht gibt, oder wenn ich glaube, ich kann diesen vollkommenen Markt nicht erreichen, verfehle ihn ganz deutlich, dann bin ich Marktpessimist. Dann muss ich auf staatliche Intervention setzen. So. Die Marktoptimisten, wenn die irgendein Ungleichgewicht sind, sehen, dann sagen die immer, ja, das ist nur Zeichen für ein nicht ausreichend gutes Funktionieren der Märkte. Müssen wir die Märkte ändern. Das nennt sich dann Ordnungspolitik. Die Marktpessimisten sagen, selbst wenn jetzt tatsächlich da noch irgendwie so ein Lebenszeichen funktionierender Märkte unten drunter wäre, das dauert alles viel zu lang, da müssen wir schneller eingreifen, da müssen wir hier Eingriff machen, entweder Kommunisten auf der Angebotsseite, die Marktwirtschaftler bzw. Kapitalisten auf der Nachfrageseite, da muss man mengenmäßigen Eingriff machen, um das Ganze zu kurieren. Das, was ich euch jetzt gerade beigebracht habe oder versucht habe beizubringen mit diesem Preismechanismus, dem vollkommenen Markt, wie die zusammenwirken, was die Bedingungen sind, die da dazugehören, das ist etwas, wo ich jedes Mal in der Klausur Fragen dazu habe. Weil es einfach eine ganz zentrale Geschichte ist. Ah, die Eileen sehe ich jetzt auch bei Christi. Er hält gleich wieder die Hand davor und sagt, Christi. Die nächste Geschichte, da sind zwei Folien dabei, werde ich euch ankündigen, die sind auch eigentlich in jeder Prüfung mit dabei. Insofern, Mitschauerin von Benedikt, sorgt einen Kaffee, dass du nicht so müde bist. Das ist wichtig für die Klausur. Also, da schauen wir mal. Also, wir haben zwei Theorielager. Das eine Theorielager, das sind die Marktoptimisten. Die gehen also davon aus, dass automatisch ein Gleichgewicht erreicht wird auf den wesentlichen Märkten. Und dass dieses auch ausreichend schnell erreicht wird. Und die sind also der Meinung, dass diese Kombination aus vollkommener Markt und Preismechanismus vorhanden ist, beziehungsweise dass der vollkommene Markt so gut wie sicher erreichbar ist. Diese Marktoptimisten, die nennen wir deshalb, weil sie in der Meinung sind, dass sie immer zu einem Gleichgewicht kommen werden, sagen wir, das sind diejenigen, die Gleichgewichtstheorien anhängen. Ja, und das Mittel der Wahl, womit sie sagen, wenn irgendwas nicht klappt, wo man dann schauen muss, wie man es zum Klappen bringen kann, das Mittel der Wahl ist für die Ordnungspolitik. Und Ordnung in dem Fall, also als Marktordnung, mit dem Ziel, dass man einen vollkommenen Markt erreicht. Wir haben ja gesagt gehabt, für diesen Preismechanismus, den gibt es entweder oder es gibt ihn nicht. Da kann man ja mit Gesetz großartig irgendwie Politik betreiben oder sowas. Ja, anders ist es bei dem vollkommenen Markt. Da kann man gezielt politisch das unterstützen oder unterdrücken. Und das Ziel soll eben sein, hier eine gute Ordnungspolitik zu machen, damit der Automatismus des Preismechanismus möglichst schnell wirken kann und die Wohlfahrtsverluste möglichst klein sind. So, es gibt ja nicht nur Marktoptimisten, sondern es gibt auch die Pessimisten. Die zugehörigen Theorien nennen wir dann auch gerne mal Ungleichgewichtstheorien, wobei wir aufpassen müssen, dass wir da das nicht überinterpretieren im Begriff. Auch die Marktpessimisten wollen ein Marktgleichgewicht. Sie glauben nur nicht, dass das so von selber passiert. Ja, sondern sie sagen, von selber neigen die Märkte eher dazu, ein Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten, oder manche sagen, Märkte neigen dazu, dass sie ein immer größeres Ungleichgewicht erzeugen. Und dann muss halt irgendjemand die Lücke schließen. Und da dieses Lücke schließen, da sagen eben unsere kapitalistischen Keynesianer, KK, dass das auf der Nachfrageseite erfolgen soll, der staatliche Mengeneingriffe auf der Nachfrageseite, und unsere antikapitalistischen Marxisten, die sagen auf der Angebotsseite. Aber wie gesagt, mit Marx wollen wir uns gar nicht weiter beschäftigen. Die historische Abfolge ist so, dass erst einmal lange auf weiter Flur nichts war, außer der klassischen Theorie. Die hat angefangen zu entstehen mit einem Buch von einem gewissen Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, also eine Untersuchung darüber, warum manche Nationen wohlhabender sind als andere. Das, was ihn da interessanterweise beschäftigt hat, das waren ethische oder moralische Fragen. Er war ein Professor für Moralphilosophie. Und es hat ihn interessiert, weil er beobachtet hat, England, industrielle Revolution, dass die Leute also alle wahnsinnig gierig sind und alle ihren individuellen Vorteil suchen. Und er hat sich überlegt, ob diese Gier und dieses den individuellen Vorteil suchen, ob das eigentlich irgendeinen Nutzen für die Gemeinschaft haben kann. Und da ist er eben dann für sich zu dem Schluss gekommen, ja, es gibt diesen Markt, der da funktioniert, und man hat diesen Begriff geprägt von der unsichtbaren Hand des Marktes, die Invisible Hand, die also dafür sorgt, dass die Interessen zum Ausgleich kommen. Er hat also im Wesentlichen diesen Preismechanismus beschrieben, wenn auch mit anderen Worten. Und dann Neoklassik, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob das da richtig positioniert ist oder nicht vor dem Keynesianismus oder ob man es nach dem Keynesianismus bezeichnen muss. Das hängt davon ab, was man als Neoklassik Kennzeichen bezeichnet. Das soll für uns jetzt aber auch nicht so wichtig sein. Es soll einfach nur andeuten, man hat diese klassische Lehre ein bisschen modernisiert. Grundsätzlich können wir die beiden in einen Topf rein haben. Dann kam die Weltwirtschaftskrise. 1929 folgende. Und bis dahin, wie gesagt, geltende politische Doktrin, diese Klassik, es wird schon wieder, man muss nur ein bisschen Ordnungspolitik betreiben, wenn die Märkte gut funktionieren, geht das alles wieder schnell von selber weg und so weiter und so fort. Ja, 1929 Weltwirtschaftskrise und auch in den USA massive negative Folgen auf Arbeitsmarkt, Zerstörung von Ersparnissen durch Bankenpleiten und dergleichen mehr. Und dann hat die amerikanische Bevölkerung natürlich ihren Blick gerichtet auf die Politik, etwas fragend und gesagt, was denkst du denn jetzt eigentlich, was du da machen willst? Naja, und da war ein gewisser Herr Hoover, nachdem dieser Staudamm da in der Nähe von Las Vegas benannt ist, dieser Herr Hoover, der war da Präsident und der hat halt ein bisschen zu den Briten rüber geschielt und hat gesagt, keep calm and carry on, das wird alles schon wieder. Und das hat dann die amerikanische Bevölkerung bis 1932 ertragen, dann hat sie ihn aus dem Amt gekickt und hat Roosevelt als Präsidenten gewählt. Und Roosevelt, weiß nicht, ob ihr das aus dem Englisch oder aus dem Geschichtsunterricht vielleicht irgendwo mitbekommen habt, der hat dann einen New Deal verkündet für die amerikanische Bevölkerung. Sagt euch das noch was? New Deal? Habt ihr alle kein Englisch gehabt, gell? Oder habt ihr dann bloß irgendwelche so praktische Lektüre gemacht, wie bestelle ich einen Kaffee an in Großbritannien? Also der New Deal, der sollte sein, dass der amerikanische Staat massiv Kredite aufnimmt und diese Kredite verwendet, um hier zusätzliche Nachfrage auf die Märkte zu geben. Dieser New Deal ist in sehr kurzer Zeit dahingehend gescheitert, dass durch den Supreme Court der Regierung untersagt wurde, in dem Umfang Kredite aufzunehmen. Und man hat deswegen dann auch diese Ausgabenpolitik nicht ganz in dem Maßstab fahren können, wie Roosevelt das vorhatte. Aber es war ein bis dahin relativ unerhörtes politisches Konzept, dass der Staat plötzlich große Mengen sich verschuldet und dieses Geld hernimmt, um die Wirtschaft aufzurichten. Und mag es sein, dass das eine Inspiration war, dieser New Deal, oder mag es sein, dass da der ein oder andere vorher schon drüber nachgedacht hat. Es wurden dann in dieser Zeit, so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, wurden ziemlich viele Theorien entwickelt, die was zu tun hatten damit, dass also der Staat die Nachfrage verändern muss und dann wird die Wirtschaft besser. Von diesen ganzen vielen verschiedenen Theorien, die alle einen relativ ähnlichen, nicht den gleichen, aber einen ähnlichen Ansatz hatten, hat eigentlich nur eine wirklich Furore gemacht. Und das war der Keynesianismus. Das leitet sich ab von einem Herrn namens John Maynard Keynes. Und weil wir mit dem ein kleines bisschen vertrauter werden, werden im Laufe der nächsten Minuten, deswegen sagen wir jetzt einfach mal Papa Keynes. Also der Papa Keynes, der hat es geschafft, dass seine Theorie die Probe der Zeit überstanden hat. Man spricht auch jetzt noch von Keynesianismus und so weiter. Warum? Naja, der hat so ein paar Eigenschaften kombiniert, der Papa Keynes in seinem Lebenslauf, die einfach besser waren als das von der Konkurrenz. Das erste war, zu dem Zeitpunkt, als er sein Zeug da veröffentlicht hat, war er an einer extrem renommierten Hochschule, nämlich in Cambridge war er Professor. Also akademische Credentials haken dahinter. Das nächste war, er hat gewusst, wie funktioniert die Staatsbürokratie. Er war nämlich in Versailles beim Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg dabei, in der Verhandlungsdelegation des britischen Schatzamtes über die Reparationen und so weiter und so fort. Also er hatte vorher eine Karriere gemacht im öffentlichen Dienst. Interessanterweise hat er 1919 eine Streitschrift veröffentlicht, worin er gesagt hat, dieser Versailler Vertrag ist ganz große Scheiße, weil Deutschland das sowieso nicht bezahlen kann. Und ist dann mit Protest aus dieser Verhandlungsdelegation ausgeschieden. Hat er im Nachhinein ja recht gehabt. Ja, das sind ja dann immer wieder reduziert worden, diese Reparationsforderungen. Wir haben jetzt einen Akademiker. Zweitens, er hat Erfahrung mit der Verwaltung. Jetzt kommt der dritte Punkt. Während seiner Zeit als Akademiker hat er immer wieder die Politik beraten. Wenn wir nach Großbritannien schauen, an Politik denken, da fallen uns typischerweise zwei Parteien ein, ja, die Konservativen und Labour. Es gibt aber noch eine dritte Partei, die Liberaldemokraten, die waren vor ein paar Jahren auch mal in der Regierung dabei. Die haben meistens nicht so arg viele Abgeordnete, aber ein paar gibt es immer. Ja, und damals waren die, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker. Und die haben sich politisch beraten lassen von Keynes. Das heißt, der hat gewusst, wie ticken Politiker. Wie muss man denen was verkaufen, wenn man will, dass sie irgendwas tun? Was brauchen die für Argumente? Womit kriegt man sie an die Hammelbeine? Und so weiter und so fort. Und das Letzte, was noch für ihn gesprochen hat, war, dass Keynes ein äußerst erfolgreicher Spekulant war. Nach heutigen Werten hatte der ein Vermögen von mehreren Millionen Pfund zusammengerafft durch Spekulation auf dem Anleihenmarkt. Das heißt, es hat niemand, auch nur im Entferntesten, geglaubt, der sei irgendwie Sozialist oder Kommunist oder sowas. Ja? Das, was die Republikaner in den USA gerne mal sagen über so keynesianische Politik, das sei Sozialismus und so weiter und so fort, restloser Quatsch. Der hat damit null und gar nichts am Hut gehabt. Ja? Sondern seine feste Überzeugung war, man kann vieles machen, aber man sollte dem Staat nie die Leitung von Unternehmen anvertrauen, weil dazu ist er zu deppert. Er hat also wirklich aus jeder möglichen Richtung den nötigen Stallgeruch gehabt, und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum wir heute über Keynesianismus sprechen und nicht über irgendwelchen obskuren Huberanismus oder sonst irgendwas. Naja, auf jeden Fall hat er dann 1936 ein Buch geschrieben und veröffentlicht, A General Theory of Money, Interest and Unemployment. Und das war allein schon eine Frechheit, die Überschrift von dem Buch. A General Theory of Money, Interest and Unemployment. Eine allgemeine Theorie. Was er damit nämlich gesagt hat, war, all das, was vorher war, von 1765 bis 1936, das war bestenfalls eine Special Theory. Nur für bestimmte Situationen geeignet. Der Keynes-Papa, der zeigt euch jetzt mal, wie es richtig geht. Ja? Klassik und Neoklassik, das ist was für Sonnenschein und Wochenende. Aber der Keynesianismus, das ist nicht nur Wochenende und Sonnenschein. Nein, das funktioniert auch bei Regenwetter. Und ja, dann kamen also so die ganzen Einwände der Marktoptimisten. Braucht man doch alles nicht, das wird schon und muss man nur ein bisschen Zeit geben und so weiter, das wird dann schon. Ja, dann habe ich gesagt, ihr mit einem vollkommenen Markt, ihr könnt es dann mal auf den Hut steigen. Ja, weil bis ihr automatisch zu eurem Gleichgewicht kommt, dabei sind wir schon alle tot. Ja, da gibt es einen berühmten Ausspruch von ihm, in the long run we are all dead. Und das war die Antwort darauf, dass in the long run der Preismechanismus schon zum Gleichgewicht führt. Also er war auch durchaus von einer gewissen Prägnanz in seinen Worten. Ein netter Spruch von ihm ist auch, dass Märkte länger irrational bleiben kann als der Spekulant solvent. So viel zu allen Bitcoin-Freunden. Die keynesianische Theorie war dann das Nonplusultra, ja, das Gebetbuch für alle Wirtschaftspolitiker bis hinein in die 1970er Jahre. Dann kam plötzlich so eine Situation, die war in dieser keynesianischen Theorie nicht vorgesehen. Nämlich, du hast kein Wachstum, und trotzdem eine Bombeninflation und steigende Arbeitslosigkeit. Normalerweise hat man aber gesagt, ja, Inflation hast du, wenn du auch viel Wachstum hast, weil dann steigt die Nachfrage an und diese ansteigende Nachfrage, die ermöglicht dann die Preissteigerung. Jetzt hat man plötzlich die Inflation gehabt, aber keine ansteigende Nachfrage und damit auch kein Wirtschaftswachstum. Dann tönte so ein Ruf aus Chicago von einem gewissen Milton Friedman. Hallo, mich gibt's auch noch. Ich bin anderer Meinung als die Keynesianer. Ich weiß das besser. Das liegt da und daran. Ihr müsst das und das verändern und so weiter und so fort. Na, also dann hat man die keynesianische Leiche in den Sarg gestopft und hat gesagt, jetzt arbeiten wir wieder mit dem Marktoptimisten-Zombie weiter, in dem Fall eben also mit dem Milton Friedman, und hat eine Zeit lang dann also dessen politisches Credo vertreten. Na, dann kam das wieder ein bisschen ins Stocken. Da haben wir gesagt, ja, wir wissen das mittlerweile auch besser mit diesem keynesianischen Zeug, da haben wir noch so diverse Vorschläge, wie das eigentlich richtig sein muss. Und dann ist also das keynesianische Zombie wieder auferstanden. Oder der, weiß gar nicht, was das für ein Genus hat. Dann haben die Klassiker wieder ein bisschen nachgepeppt mit ihren Modellen und so weiter. Im Moment ist der Schwung wieder ein bisschen gerade so in Richtung Keynesianismus gegangen zur Krisenbewältigung, wo er vorher doch wieder bei der Klassik war. Das heißt, wir haben immer so ein politisches Pendel, das hin und her geht. Mal haben wir eher die Politik beim Keynesianismus und dann haben wir es wieder eher bei den klassischen Theorien und ihren Nachfolgern, also mal mehr Optimismus, mal mehr Pessimismus. Im Moment eher so die marktpessimistische Schiene wieder ein bisschen mehr Gefallen gefunden. Ja, natürlich würde ich jetzt als Student mir die Frage stellen, was ist denn jetzt richtig? Meine Antwort lautet, beide oder keines. Beziehungsweise eigentlich würde ich sogar dazu neigen, keines ist wirklich richtig. Keines kann wirklich für sich behaupten, dass einwandfrei nachgewiesen ist, dass die Theorie der richtige Blickwinkel hat und die andere den falschen. Dann ist die nächste Frage des Studenten, aber warum soll man dann den Scheiß lernen? Meine Antwort ist, weil es da geschätzt um 800 Milliarden Euro geht, alleine in den nächsten 3-4 Jahren. 800 Milliarden Euro ist schon mal eine Hausnummer, ja? Da kennst du ja schon mal ein paar Steuern zahlen dafür. Warum? Wir kommen ja auf den Betrag. Na, das ist der Betrag, der jetzt allein in Rede stellt dafür, um in Deutschland und in Europa die Corona-Folgen zu beseitigen. Und wie soll das geschehen? Naja, hauptsächlich durch staatliche Ausgabenprogramme. Und wenn du jetzt sagst, mir klang es eigentlich gar nicht so unplausibel da mit diesem Preismechanismus. Ich fand das eigentlich eine ganz vernünftige Beschreibung von einem Markt. Und wenn du sagst, mei, klar haben wir jetzt nicht den vollkommenen Markt, aber das heißt ja nicht, dass wir den nicht erreichen können, dann ist eigentlich diese Politik, die da 800 Milliarden Euro für dieses Ziel ausgeben will, völlig fehl am Platze. Da werden deine Steuermittel für etwas ausgegeben, das eigentlich völlig unnötig ist. Das heißt, auch wenn wir dir momentan nicht die bessere dritte Theorie geben können, die sich löst aus diesem Spiel mal das eine, mal das andere, oder das alles zusammenfasst unter eines, die haben wir im Moment nicht. Wenn wir dir das nicht bieten können, dann ist es trotzdem für dich von Interesse, dir zu überlegen, was glaub eigentlich ich, was da das Richtige wäre. Und ich werde euch jetzt nicht verraten, was ich für mich entschieden habe, was aus meiner Sicht jetzt das Richtigere von den beiden ist. Wohlwissend, dass keines wirklich hundertprozentig sicher ist. Aber ja, für mich so eine Grundüberzeugung, wo ich sage, ja, eher das. Ich sage es euch aber ganz bewusst nicht. Und zwar deshalb. Weil eure Meinung, zu der ihr gelangt bei dem Überlegen, was aus eurer Sicht das Richtigere ist, genauso gut oder so schlecht ist wie meine Meinung. Ich kann hier nicht behaupten, dass ihr aus einem Zustand höherer Erkenntnis heraus Dinge weiß, die ihr nicht wisst. Sondern das, was hier beherrschend ist, ist wirklich diese Glaubensfrage, glaubst du, dass es diesen Preismechanismus gibt und glaubst du, dass ein vollkommener Markt erreichbar ist? Wenn du diese beiden Fragen mit Ja beantwortest, dann bist du Marktoptimist und solltest auch darauf drängen, dass du mit deinem Wahlentscheid eine marktoptimistische Politik unterstützt. Also eher für Ordnungspolitik und sowas. Wenn du sagst, nein, entweder den Preismechanismus oder den vollkommenen Markt oder beides kriegen wir nicht hin, dann solltest du mit deinem Wahlzettel eher eine marktpessimistische Politik unterstützen. Das ist also der Grund, warum wir uns damit beschäftigen müssen, wohl wissend, dass beide Seiten nicht hundertprozentig überzeugend darlegen können, dass sie Recht haben und die anderen nicht. Also das ist der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, warum wir es auf dem Niveau tun, warum wir da so rumhacken auf diesen Preismechanismus, den vollkommenen Markt, weil das wirklich die entscheidende Frage ist, so wie bei Goethes Faust, die Griechenfrage, Heinrich, wie hältst du es mit der Religion? So ist für den Makroökonomen eigentlich die Frage, Makroökonom, wie hältst du es mit dem Markt? Ja, und je nachdem, ob wir da optimistisch sind, was die Funktionsmöglichkeiten angeht, oder pessimistisch, landen wir bei der einen oder bei der anderen Theorie und haben dann eine sehr, sehr unterschiedliche und relativ deutlich unterscheidbare Wirtschaftspolitik, die aus unserer Sicht die richtige ist. Ja, wir haben verschiedene Theorien. Diese und die nächste Folie, Folie 23, Folie 24, das ist auch etwas, wo ich in jeder Klausur wieder Fragen darstelle. Das ist nämlich so ein Kurzüberblick über die wichtigsten Theorien, die wir so bisher gefunden haben in der Makroökonomie. Die ersten beiden, die schauen wir uns dann noch ein bisschen ausführlicher an, im dritten Teil der Vorlesung. Die anderen, die sind nur hier erwähnt, mit dem, was sie auszeichnet. Das ist natürlicherweise dann eher so die Theorien, auf die man intensiver noch eingeht im Rahmen dieser Folien 23, 24 Abfragen. So, was soll da rechts, dieses komische Zeug? Ich habe da eine Gleichgewichtslinie mal eingezeichnet, eine grüne, das ist das, wo wir hinwollen. Und dann habe ich einen Ungleichgewichtsstatus eingezeichnet mit dieser orangen Kugel. Und die Frage ist, wie kommen wir zu dem Grün hin? Und wenn ihr euch diese blaue Form da anschaut, dann seht ihr, mei, das wäre jetzt wahrscheinlich eigentlich relativ automatisch da. Ja, das konnte ein bisschen hin und her schaukeln, aber eigentlich geht das automatisch da hin. Wenn ihr die rote Form anschaut, mei, das wäre jetzt da einfach liegen bleiben. Schaut so wieder die nächste blaue Form an, ja, wenn ihr jetzt nur ein bisschen kräftiger drauf tatscht, dann haut die Kugel aus, dann wäre es nichts mit dem Gleichgewicht, aber sonst, wenn ihr da wieder seine Bratzen wegnimmt, dann kann das was mit dem Gleichgewicht werden, wieder oben. Und dann da unten die rote Form, oh mein, das kannst du ja gleich vergessen mit dem Gleichgewicht, das geht ja auch irgendwie weg. Ja, das sind also die verschiedenen Vorstellungen, die die Theorien entwickelt haben, wie stabil, wie stark selberfindend, wie stark destruktiv dieses System ist ihrer Theorie. Schauen wir mal zunächst auf Klassik, Neoklassik. Immer zuerst der Blick, wie ist es denn eigentlich, wenn man den Staat mal so außen vor lässt beim Markt? Ja, wenn also Angebot und Nachfrage nur betrieben wird von den privaten Haushalten und den Unternehmen. Die beiden zusammen nennen wir den privaten Sektor. Also, der private Sektor, behaupten Klassik und Neoklassik, der ist in einem stabilen Gleichgewicht. Da denkst du, okay, wie kriegt man die jetzt dann auf so einen Ungleichgewichtspunkt? Das sind sogenannte exogene Schocks. Was war das jetzt schon wieder? Das ist ein Anstoß an das System, der von außerhalb des Systems kommt, also von irgendeiner nicht im System beschriebenen Größe. Das kann zum Beispiel sein, wenn politisch mit dem Gashahn gespielt wird, wie das momentan überlegt wird im Zusammenhang mit der Ukraine. Das kann sein, wenn irgendwelche Naturkatastrophen sind, wie zum Beispiel im Golf von Mexiko, gerade mal wieder schwere Hurricanes, die die Ölförderung behindern könnten. Das kann sein, irgendwelche Geschichten, wie dass einem die amerikanischen Immobilienkredite um die Ohren fliegen oder sowas. Ja, das sind so exogene Schocks, die nicht im System drin abgebildet sind. Ja, und wenn das passiert, dann kommen wir kurzzeitig ins Ungleichgewicht, aber dank Preismechanismus und vollkommenem Markt ist es kein länger anhaltender Zustand, sondern wir kommen praktisch gleich wieder rein in den Urzustand, in den Gleichgewichtszustand. Wenn es doch ein bisschen länger dauert, dann muss man hergehen und schauen, inwieweit ist der tatsächliche Markt anders beschaffen als der vollkommene Markt. Das ist die Ursache dafür, warum so ein Anpassungsprozess ein bisschen länger dauern kann. Und dann muss man halt politisch nachjustieren. Dafür gibt es ja schließlich die sogenannte Ordnungspolitik oder Marktordnungspolitik, wenn man es genauer fassen will. So, dann haben wir den Keynesianismus. Der sagt, der private Sektor ist jetzt nicht stabil. Aber er ist jetzt auch nicht so, dass er ständig irgendwie Ungleichgewicht suchen würde. Also es ist eher so, wenn da mal so ein Rumpler kommt von außen, dann geht er halt auf eine Ungleichgewichtssituation. Wenn kein Rumpler kommt und er war vorher im Gleichgewicht, dann bleibt er im Gleichgewicht. Das ist also ein labiles Gleichgewicht, nennen wir es. Naja, da gibt es verschiedene Elemente, die da eine Rolle spielen. Das hat dann teilweise auch damit zu tun, dass die einen mal so ein bisschen stärker akzentuieren als die anderen. Was haben wir da dabei? Wir haben dabei Leute, die sagen, der Kapitalmarkt im Keynesianismus, der hat keinen Preismechanismus. Wir erinnern uns an die ersten 5 Folien, die wir das letzte Mal schon besprochen haben und die ich jetzt nochmal wiederholt habe heute. In diesen ersten 5 Folien haben wir gesehen, dieser Kapitalmarkt, das ist ein ganz zentraler Punkt dafür, ob es uns gelingt, hier ein Marktgleichgewicht zu bekommen oder nicht. Wenn der keinen Preismechanismus hat, dann wissen wir eines schon mal sicher, automatisch werden wir nie ein Gleichgewicht kriegen auf dem Gütermarkt, damit werden wir auch nie automatisch ein Wohlfahrtsmaximum erreichen. Scheiße. So. Der nächste Aspekt ist, dass sie sagen, ist viel komplizierter, ja, von wegen mit diesem vollkommenen Markt, dass sich Preise und Nachfragemengen sofort ändern, das ist ja völlig illusorisch, ja. Bloß weil der Eileen, ihr Mama, sieht, dass das Persil teurer wird, wird die noch lange nicht auf Omo umsteigen, und wenn die Lena feststellt, dass Tempos teurer sind, dann steigt die auch nicht um auf Aldi, Schneidstiere und so weiter und so fort, ja. Das sind also so Elemente, die da in Frage gestellt werden, entweder der Preismechanismus oder vollkommen Markt oder beides. Auf jeden Fall, es gibt im Ergebnis nicht eine schnelle, automatische Anpassung an den, ein schnelle automatisches Zurückkehren zu einem Gleichgewicht. Naja, dann müssen wir halt schauen, wer macht das, ja, dann pfeift man mal, dann sagen, jetzt kommt mal einer und macht er mal, ja. Dann wird der Christian Lindner reinreiten auf seinem weißen Schimmel mit der silbernen und goldglänzenden Rüstung und sagt, ich mach das mal. Indem er den Geldbeutel zückt und dann einkaufen geht. Also aus keynesianischer Sicht, ja, aus Sicht der FDP macht er das nicht. Können wir auch gleich kurz ansprechen, welche Parteien finden sich eher wo? Ja, die FDP findet sich bei den Marktoptimisten. Also wenn du die FDP wählst, wählst du Marktoptimismus. Wenn du die Union wählst, dann wählst du, würde ich sagen, 2/3 bis 3/4 Marktoptimismus, der Rest Marktpessimismus. Da sind wir also schon so ein bisschen bei sowohl als auch. Wenn du die SPD wählst, da bist du bei vielleicht 20% Marktoptimismus, 80% Marktpessimismus. Schwankt immer ein bisschen, der hat dann Gerd Schröder, war es 1/3, 2/3, aber Schwerpunkt immer Marktpessimismus. Ja, was haben wir noch im Angebot? Dann haben wir noch die Linke im Angebot, die sind also Marktpessimismus, bei denen ist nur zu 100%, bei denen ist nur streitig, ob die Lösung im Marxismus liegt oder nicht. Ja, also es gibt also so einen etwas extremeren Flügel innerhalb der Linken, die eher für Marxismus plädiert. Und dann gibt es einen etwas weniger extremen Flügel, der sagt, na, es muss irgend so eine Art keynesianische Programmatik geben. Dann hätte man noch die AfD im Angebot. Die war auf jeden Fall mal früher, als sie gegründet wurde, eigentlich ja als Wirtschaftspartei gedacht. Ihre eigentliche Aufgabe war, der Euroskepsis eine politische Plattform zu geben. Zu dieser Zeit war das eine marktoptimistische Partei. Jetzt ist sie einfach nur eine braune Scheißpartei. Vielleicht hat sie noch irgendwelche Wirtschaftsrestposten im Programm stehen, die so tun, als wäre das Marktoptimismus, aber das ist für die programmatisch nebensächlich, die haben andere Themen. Ja, ja, und dann schauen wir zu den Grünen. Und schauen, was meinst du hier? Optimismus, Pessimismus. Ja, und dann hörst du eigentlich längere Zeit nichts. Weil eigentlich die Grünen erst so seit den Koalitionsverhandlungen entdecken, hey, Wirtschaftspolitik, ja, da müssen wir uns irgendwie damit beschäftigen. Mittlerweile stellen sie sogar den Wirtschaftsminister. Aber ich glaube, ich bin nicht allzu verwegen, wenn ich mal behaupte, der hat weniger Ahnung von VW als ihr. Die Grünen haben einen Parteiteil, der eher links ist, haben wir jetzt am Wochenende wieder ein bisschen mitvollziehen können bei den Vorstandswahlen. Da brauchen sie ja immer einen Vertreter des Realo-Flügels und einen Vertreter des linken Flügels. Die Dame ist in dem Fall jetzt die für die Herzilein der Linken da ist. Und der Herr ist fürs Herzilein der Realos da. Ja, und der linke Flügel ist natürlich eher keynesianisch. Ein paar einzelne Querschießer gibt es wahrscheinlich auch, die sich was Marxistisches vorstellen können. Der Realo-Flügel, das ist der, bei dem es eigentlich bisher immer noch nicht so richtig klar ist, was die eigentlich wollen. Ich würde jetzt mal im Moment die These wagen zu sagen, die sind ein Drittel optimistisch, zwei Drittel pessimistisch. Aber das konnte sich bei denen schnell ändern. Ja, wir hatten mal so eine ganz kurze Phase, als der frühere Oberbürgermeister von Stuttgart, der Herr Kuhn, viel zu sagen hatte bei den Grünen, da hat man plötzlich marktoptimistische Töne gehört. Und die sind dann aber schnell wieder beseitigt worden. Insgesamt haben sie eigentlich die Grünen, wie gesagt, bis zur letzten Bundestagswahl nicht mit Wirtschaft beschäftigt. Und das merkt man auch, dass sie da eigentlich ein programmatisches Defizit haben. Gut, aber wenn ihr es nochmal mit mir durchgeht, die FDP Marktoptimist, zwei Drittel die Union Marktoptimist, ein Drittel FDP, ein Drittel Grüne, der Rest Marktpessimist, dann seht ihr schon, dass wir momentan einen gewissen Trend in Richtung Marktpessimismus haben, was die politische Umsetzung angeht. Das muss weder gut noch schlecht sein, das hängt davon ab, wie ich vorher schon erwähnt habe, was ihr für richtig und für falsch haltet. Und ich bin da ja manchmal gemein. Insbesondere wird von mir vor, dass ich bei den Klausuren gemein sei. Und zwar deshalb, weil ich bei den Klausuren hergehe und mal folgende Typus von Frage stelle. Sag doch einmal, ob du selber als Prüfling eher marktoptimistisch oder marktpessimistisch bist. Und setz dich dann aus dieser Perspektive auseinander mit folgender Frage. Und das meine ich dann auch so. Ja, und das merkt man auch, ob ihr da nur versucht, irgendwas nachzubeten, oder ob ihr tatsächlich schon mal euch bemüht habt, das für euch so ein bisschen durchzudenken, wo verorte ich mich? Da siehst du dann so Klausuren, wo dann dreimal durchstricher ist, welche Richtung sie haben. Weil ja nicht klar war, wie sie leichter argumentieren können. Am leichtesten argumentierst du in die Richtung, von der du überzeugt bist. Aber da muss man sich natürlich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ja, das passiert nicht in der Nachtsitzung vor der Klausur, wo man das gerade nochmal frisch lernt. So. Jetzt schauen wir nochmal, wie es mit den Marktoptimisten weitergegangen ist. wie gesagt, so Anfang der 1970er Jahre kam der Monetarismus en vogue. Und er hat gesagt, grundsätzlich genauso wie bei der Klassik und der Neoklassik, der private Sektor, die privaten Haushalte und die Unternehmen, das ist stabil. Aber, sagt er, Klassik, Neoklassik hat einen Fehler gehabt. Nämlich, die haben gemeint, dass Geld wirklich nur dazu da sei, um Waren zu bezahlen und Dienstleistungen zu bezahlen. Das ist aber nicht so. Geld, sagt der Friedman, ist auch dazu da, als Vermögenswert gehalten zu werden. Und er sagt, da ist ein Risiko drin. Denn wenn die Politik unvorsichtig mit dem Geld umgeht, dann besteht das Risiko, dass dieses eigentlich stabile System aus den Fugen gerät. Ja, so als würdest du bei so einer Schüssel mit so einem runden Boden die zu stark auf die Seite neigen, dann haust du die Kugel raus und dann kannst du dein Gleichgewicht vergessen. Und das kann passieren, wenn die Geldmengenpolitik nicht stetig und berechenbar ist. Das heißt, die Anforderung, eine unvorsichtige Geldmengenpolitik darf nicht sein. Es ist eine so zentrale, welcher Art genau die ist. Das Zentrale ist, sie muss stetig sein und sie muss berechenbar sein. Da würde jetzt zum Beispiel im Moment gerade ein Monetarist so ein bisschen Zweifel haben, ob er weiß, wie das denn mit der Politik der Europäischen Zentralbank ist. Wie stetig und berechenbar die ist. Weil da war doch mal was, wo die gesagt haben, 2% Inflation auf keinen Fall mehr und so weiter. Und jetzt sagen sie, wir haben zwar 5%, aber das ist ein Sondereffekt, das macht nichts. Und ja, jetzt geht's runter dann wahrscheinlich irgendwo so auf die Hausnummer um die 3%, weil ein Teil der Sondereffekte verschwindet. Dann sagen sie, ja, ist zwar mehr als 2%, aber macht nichts und so weiter. Und da kann man schon mal verunsichert werden, sagt der Monetarist, ob die eigentlich jetzt Inflation bekämpfen wollen oder nicht. Ob sie dieses Ziel, das sie eigentlich gesetzlich haben, für Preisniveaustabilität zu sorgen, ob sie dieses Ziel erfüllen oder nicht. Und diese Fragen, die würde der Monetarist sagen, die sollten gar nicht aufkommen. Es sollte eigentlich glasklar sein, Europäische Zentralbank ist verpflichtet auf Preisstabilität und macht es auch. Ja, in dem Sinne hätte sie also dafür sorgen müssen, dass die Zinsen schon angehoben werden und die reichliche Geldversorgung verringert wird, wenn das denn so ist. So, dann kommen wir zum Post-Keynesianismus. Ja, das war der Versuch, also zurückzuschlagen gegen den Monetarismus. Der Post-Keynesianismus sagt, das ist nicht so, wie der Keynes meint, oder gemeint hat. Nämlich, dass wenn da was aus dem Fugen gerät, dass es dann halt einfach so bleibt, bis was korrigiert. Nein, viel schlimmer. Ja, es wird immer extremer, immer ungleichgewichtiger. Du musst dann ständig hergehen und so mit der Hand hinlangen, ja, und dann dieses Kügel da auf das Gleichgewicht schieben. Und in dem Moment, wo du auch nur den Finger ein bisschen wegnimmst, ist es wieder runter. Ständige Tendenz in ein immer größeres Ungleichgewicht. Das heißt nichts anderes, als dass der Staat eigentlich ständig auf Zehenspitzen sein muss und sprungbereit sein muss, Mengenkorrekturen durchzuführen. Da gibt es dann natürlich, spätestens an diesem Punkt, gibt es dann Leute, die sagen, ja, das ist dann schon gleich so, als hat der Staat die Wirtschaft steuern, ja, da können wir gleich zum Kommunismus übergehen. Ist aber nach wie vor nicht das Gleiche, weil auch dieser Post-Keynesianismus auf der Nachfrageseite operiert und nicht auf der Angebotsseite wie die Kommunisten. Ja, und irgendwann haben wir mal so dieses Ping-Pong-Spiel ein bisschen satt gehabt, dass man sagt, ich kann dir erklären, wie wir da wieder rauskommen. Dann haben wir mal gesagt, ja, jetzt haben wir eigentlich alle Erklärungen gehört, das ist ja nett und schön. Aber kann uns eigentlich mal jemand erklären, wie wir überhaupt diesen Dreck im Schacht kriegen? Also, wie wir überhaupt in die Krise reinkommen? haben sich dann wieder hingesetzt und haben sich gedacht, lass uns doch mal eine Theorie machen. Die sind dann ziemlich gleichzeitig auf den Markt gekommen, die neue keynesianische Makroökonomik und die neue klassische Makroökonomik. Und die beschäftigen sich nicht damit, wie man aus der Krise rauskommt, sondern damit, wie man reinkommt oder, wenn man das umsetzen will, wie man vermeiden kann, dass man reinkommt. Die neue keynesianische Makroökonomik sagt, der Grund, warum man in eine krisenartige Situation geraten kann, ist, dass es zum Zeitpunkt einer Entscheidung, die man trifft, einer ökonomischen Entscheidung, dass es da auf einer Marktseite, entweder beim Anbieter oder beim Nachfrager, einen Mangel an Informationen gibt. Diese Informationen sind bei der anderen Marktseite vorhanden, aber nicht bei beiden. Konsequenz ist, wenn der, der im Informationsdunkel war, merkt, hey, da war was, was ich nicht mitgerückt habe damals, dass der dann plötzlich viel dramatischer, viel heftiger sich entscheiden muss, das zu korrigieren. Und dabei gerät dann die Wirtschaft ins Schlingern, dabei entstehen dann wirtschaftliche Krisen. Das habe ich jetzt sehr abstrakt formuliert, machen wir es mal konkreter. Als erstes gehen wir mal weg von der Wirtschaft und zeigen euch mal, wie man sich sowas vorstellen kann anhand eures persönlichen Lebens. Die Franziska sitzt im Auto und fährt hinter einem LKW her. Und weil sie weiß, die Strecke ist ziemlich schlecht zum Überholen, richtet sie sich darauf ein, dass sie jetzt halt eigentlich da längere Zeit hinter dem LKW herfahren muss und entspannt sich geistig und denkt sich, wären wir schon wieder. Und wie das halt so ist im Entspannen, manchmal ist man etwas zu sehr entspannt und wo man vorher 50 Meter Abstand hatte zu dem LKW, hat man jetzt plötzlich nur noch 10 bei gleicher Fahrgeschwindigkeit und man sieht, der LKW bremst weiter, weil da vorne vor dem LKW ein von mir nicht einzusehender Linksabbieger ist. Der LKW, der konnte das sehen, der hatte die Information, der hat sich darauf eingerichtet, hat frühzeitig abgebremst. Ich habe die Information nicht wahrgenommen, hätte ja die Bremslichter sehen können vom LKW, habe ich aber nicht wahrgenommen und habe deshalb umso heftiger reagieren müssen, als mir das klar geworden ist. Sonst hätte ich sanft abbremsen können, derzeit hilft nur noch Vollbremsen. Das wäre also ein Punkt der Asymmetrie. Jetzt gehen wir wieder ins wirtschaftliche Feld hinein. Wo können wir solche Asymmetrien haben? Mir fallen zwei Asymmetrien ein, oder zwei Situationen ein, in denen man von einer Asymmetrie sprechen kann und die zu ökonomischen Krisen geführt haben. Das eine war in Deutschland, Anfang der 1990er Jahre. Da haben viele westdeutsche Unternehmen ja ihr ökonomisches Glück auf dem Gebiet der früheren DDR gesucht und unter anderem auch in großem Umfang Bauträger und haben dort reichlich alles Mögliche gebaut, Wohnungen, Supermärkte, Verwaltungsgebäude etc. pp. Und sind da auch reichlich mit Krediten bedacht worden für diese Bauten und so weiter und so fort. Und plötzlich hat ein relativ bekannter Bauträger pleite gemacht, und zwar nicht deshalb, weil er nicht selbstgemachte Schwierigkeiten gehabt hätte, sondern mit der Hauptgrund seiner Pleite war, weil er die Unterlagen manipuliert hatte. Er hatte behauptet, seine Gebäude seien viel größer, er hätte also mehr Mieteinnahmen und mehr Fläche als Sicherheit und so weiter. Und er hat behauptet, dass seine privaten Vermögensverhältnisse deutlich besser wären, als sie tatsächlich waren. Ja, da war die Rede von 3 bis 5 Milliarden D-Mark Vermögen damals, das der hätte, und tatsächlich oder allenfalls, dass er Schulden gehabt, auch nicht das Vermögen. Ja, und dann ist das ein gewaltiger Rums geworden. Ja, vorher hat man den immer gehypt und gefeiert, wie toll er das alles macht, und jetzt plötzlich hast du den zerrissen. Und dann haben plötzlich die Banken angefangen, ganz systematisch alle ihre Bauträger zu durchleuchten, wo haben wir welche Probleme. Und bei der Gelegenheit sind ihnen so ein paar Phänomene aufgefallen, die die Bauträger vorher schon wussten. Nämlich, wir haben in der früheren DDR viel zu viele Einzelhandelsflächen gebaut. Da, wo wir im Westen pro Kopf der Bevölkerung, wo wir im Westen pro Kopf der Bevölkerung, was weiß ich, 3 Quadratmeter Einzelhandelsfläche haben, da haben wir im Osten 5 Quadratmeter, und das, obwohl die Einkommen im Osten nur 2/3 des Westniveaus haben. Und lauter solche Schichten, ja, auch mit den Mietwohnungen, wo dann ausreichend Mieter da sind, die auf dem Preisniveau sich eine Miete leisten können und. Und daraufhin haben dann die Banken den Bauträgern den Geldhahn zugedreht. Und zwar egal, wie gut oder wie schlecht du dastandest, das ist einfach zugedreht worden. Ostengagement, zack, weg. Das heißt, das hat dann die Bauunternehmen geschmissen als nächstes, nachdem das Bauen gerade in der früheren DDR einer der wenigen florierenden Wirtschaftszweige war, hat eigentlich dann die Wirtschaft restlos kollabiert dort drüben. Hier war man breiter aufgestellt, aber zumindest im Baubereich hat es da auch völlig rasiert. Im Westen, das war also ein klassischer Auslöser. Die einen haben es schon gewusst, nämlich die Bauträger, die wussten schon, der Markt wird übersättigt. Die anderen haben es noch nicht gewusst, das war eben bei den Banken. Und als sie das erfahren haben, haben sie halt den Geldhahn zugedreht und damit ist die Wirtschaft deutlich eingebrochen. Der zweite Fall war auf internationaler Bühne. Das hängt zusammen mit diesen amerikanischen Immobilienkrediten, den sogenannten Subprime Loans. Ich weiß nicht, wie weit ihr damit vertraut seid. Nur so ganz kurz, nach den 9/11-Anschlägen 2001 hat die amerikanische Notenbank die Zinsen extrem runtergehauen. Und das hat dazu geführt, dass Immobilienkredite mit relativ wenig Zinsen verfügbar waren. Das haben die amerikanischen Geschäftemacher ausgenutzt. Und haben also allen möglichen Leuten Immobilien und Immobilienkredite aufgeschwätzt, die sich das eigentlich gar nicht leisten konnten. Wie haben sie das gemacht? Erstens ist es in den USA üblich, dass wenn du einen solchen Kredit vergibst als Bank an den Huber, dass du als Bank diesen Kredit dann weiterverkaufen kannst, meinetwegen an den Meier. Ja, sodass du dieses Risiko aus dem Kredit nicht in deinen eigenen Büchern behältst. Und damit konnte das eigentlich wurscht sein, ob der Huber pleite geht oder nicht, weil das Risiko trägt ja der Meier. Ein Aspekt. Der zweite Aspekt war, dass, nachdem diese niedrigen Zinsen eine Zeit lang angehalten haben, man beobachten konnte, dass die Immobilienpreise sehr schnell, sehr stark angezogen sind. Weil nämlich immer wieder neue Leute aus den unteren Einkommensschichten überredet wurden, kauft ihr eine Immobilie. Dann haben sich die gekauft, dann ist also der Preis für diese Billigimmobilien angestiegen. Dann sind diejenigen, die vorher die Billigimmobilien hatten, haben das verkauft, haben bei der Gelegenheit ein kleines bisschen Eigenkapital erlöst, sind dann hergegangen, haben sich die nächstgrößere Objektgröße gekauft mit dem bisschen Eigenkapital und haben gehofft, dass da das Gleiche passiert, dass wieder der Preis der Immobilien ansteigt, dass sie da wieder mit Gewinn verkaufen können in Kürze. Na, bis dann noch verkauft, ja, wie schaut es denn aus mit Tilgen? Ach, Tilgen wird überbewertet, weil du siehst ja, du kannst die Immobilie immer mit Gewinn verkaufen, da musst du nichts tilgen, na, da zahlst du nur die Zinsen. Was natürlich dazu führt, dass sich wie sie Lotte Schmidt dann denkt, ja, wenn ich nur so wenig zahlen muss für den Kredit, dann kann ich mir auch ein Haus kaufen, ja? Weil es die Tilgung halt nicht hat. So, das hat man relativ exzessiv gespielt, so lange, bis die amerikanische Notenbank hergegangen ist und zur Inflationsbekämpfung die Zinsen wieder hochgesetzt hat. Dann haben nämlich plötzlich unten am Markt die Einsteiger gefehlt, die sich noch so eine, zwar schon im Preis angestiegene, aber relativ billige Immobilie leisten konnten. Weil die Einsteiger gefehlt haben, konnten auch die Nächsten nicht verkaufen und was Größeres erwerben und, ja. Das hat sich so richtig fortgesetzt und dann ist dieser amerikanische Immobilienmarkt etwas kollabiert durch die Zinssteigerung. Mit dazu beigetragen hat natürlich auch, dass diejenigen, die schon ein Haus hatten und den Kredit dazu, dass die plötzlich auch mehr zahlen mussten, weil es in den USA relativ unüblich ist, einen Festzinskredit aufzunehmen, wo du also 10 Jahre lang dieselben Zinsen hast, sondern bei denen, genauso wie in Großbritannien, ist es üblicher, dass man einen Kredit aufnimmt mit variabler Verzinsung für Immobilien. So. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt war folgender. Ich habe vorher gesagt, die Bank, die den Kredit vermittelt und das Objekt auch vermittelt oder so, die verkauft das weiter, diesen Kredit. Und diejenigen, die es am Ende auch gekauft haben, im großen Umfang, waren amerikanische Investmentbanken. Und die haben dann nämlich Folgendes gemacht. Sie haben gute Immobilienkredite gehabt, die sie auch gekauft haben, wo also ausreichend Eigenkapital da war und die auch locker Tilgungen bezahlen konnten, die auch ohne Einkommensprobleme mehr Zinsen hätten bezahlen können und so weiter. Das waren die sogenannten Prime Loans. Und dann gab es die anderen Kredite, wo kein Eigenkapital da war, wo die Tilgung gar nicht aus dem Einkommen zu bestreiten gewesen wäre, wo teilweise nicht einmal Einkommensunterlagen da waren. Das waren die Subprime Loans. Und dann sind sie hergegangen und haben gesagt, jetzt machen wir mal so ein gemischtes Backerl, ja, so wie so eine Überraschungstüte beim Kaufmann. Da tust ein paar von den Prime Loans rein und dann tust noch eine ganz große Portion von den Nieten mit rein, wie bei der Tombola, ja, ein paar Gewinne und eine große Nietensammlung. Die tust alle in die Tüte rein, kräftig schütteln und weiterverkaufen an Geldanleger. Weil das sind ja Immobilienkredite. Und haben sich gedacht, die Investmentbanken, da machen wir noch was. Wir gehen nämlich hin zu den Ratingagenturen. Rating ist so ein Qualitätsurteil über einen Kredit, wie wahrscheinlich das ist, dass der zurückgezahlt wird. Wir gehen zu den Ratingagenturen hin und von denen lassen wir diese Überraschungstüte bewerten. Dann haben sie die Ratingagenturen jetzt umgeschaut und haben gesagt, ist schon ein bisschen früh eigentlich von den Subprime-Loans dabei. Da wollen wir eigentlich schon sehen, dass was von dem Risiko, dass die nicht zurückbezahlt werden, dass das irgendwie ein bisschen abgesichert ist, wenn ihr da ein gutes Rating dafür haben wollt. Ja, haben die Investmentbanken gesagt, ist gar kein Problem, wir kaufen so eine Versicherung, wenn da was schief geht, dann versichern wir einen Teil von dem Kreditausfall, wie viel Prozent sollen wir denn versichern? Ja, da haben wir sich auf irgendwas geeinigt, meinetwegen 10% von dieser Überraschungstüte sollen gegen Kreditausfall versichert werden. Ja, und dann hat die Ratingagentur ihren Stempel draufgehaut. Wunderbar. 3A-Rating, das beste Rating, das du haben kannst, praktisch total sichere Rückzahlung, so wie wenn du der Bundesrepublik Deutschland oder den Vereinigten Staaten von Amerika einen Kredit leist. Gut, alles soweit gut gegangen, bis es dann angefangen hat, eben auf dem Immobilienmarkt zu knistern und zu bersten. Und dann waren diese Kredite nicht mehr ganz so gut. Ja, aber das ist ja kein Problem, ist ja versichert. Dann kamen also so die Forderungen gegen die Versicherer und dann hat sie so ein wenig rauskristallisiert, vielleicht haben wir ein kleines Problem mit der Versicherung. Und zwar deshalb, weil all diese Versicherungen fast ausschließlich von einer einzigen Adresse abgeschlossen wurden. Nämlich der AIG-Versicherung und deren Büro in London. Und das hat außer denjenigen, die die Versicherung bestellt haben, die Investmentbanken wiederum keiner gewusst. Und die AIG ist zwar ein Riesenversicherungswesen, aber so groß, dass die all das hätten bezahlen können, was da jetzt fällig geworden ist, weil eben dieser amerikanische Immobilienmarkt und die dranhängenden Anleihen, das war wie so eine Dominowelle. Ja, so rolololololol, alles bricht zusammen. Das hätten die nie bezahlen können. Das heißt, diese Versicherungen waren wertlos. Und dann war plötzlich grande Fiasko. Ja? Ja, wie kann denn das sein? Und was ist uns denn da passiert? Ja, und haben wir überhaupt noch irgendwie Geld übrig da? Ist das noch was wertes Zeug? Und so weiter und so fort. Die Informationen waren schon mal vorher, ja, dass das nicht viel wert ist, dass es ja scheiß ist und so weiter und so fort. Aber die waren halt bei den Investmentbanken, nicht bei den Käufern der Teile von den Investmentbanken. Und als das dann bekannt wurde, da sind dann die Banken sehr, sehr stark angeschlagen gewesen, konnten eine Zeit lang kaum noch Kredite vergeben. Ihnen hat auch die Interbankenliquidität gefehlt und da sind es eigentlich nur durch staatliche Unterstützung verschiedener Art, wie zum Beispiel die Teilverstaatlichung der Commerzbank und so weiter, sind die da nur über die Runden gekommen. Also, es gibt Fälle, die man so anschauen kann, als würde es sich da um asymmetrische Informationen gehandelt haben. Naja, jetzt kannst du natürlich als Marktoptimist das Feld nicht allein den Marktpessimisten überlassen, sondern du musst da schon auch was Adäquates bieten. Ja? Und diese Erklärung sagt, das haben die alle nicht gewusst. Ja, es ist nicht so, dass Information grundsätzlich nur eine Marktseite hätte und die andere nicht und dann macht es rums. Nein, es gibt so Fälle zur Genüge, bei denen beide Marktseiten eigentlich das nicht wissen. Ja. Wenn wir da jetzt ein vergleichbares Beispiel suchen, dann würde man einfach Corona nehmen. Ja, Corona hat jetzt weder die Angebotsseite noch die Nachfrageseite vorhersehen können. Das war für beide überraschend und beide mussten sich anpassen und das hat in die Krise hineingeführt. So, und wieder sind wir an dem Punkt, den wir vorher auch schon hatten. Wir wissen es nicht genau, was ist jetzt die richtige Theorie. Ja, weder auf der Entstehungsseite, noch auf der Beseitigungsseite. Aber wir können es uns nicht leisten, so zu tun, als ginge uns das alles nichts an, weil das hieße, dass wir ganz wesentliche Beträge von unseren Steuern für etwas ausgeben lassen, wo wir sagen, das interessiert uns nicht. Ist mir wurscht, was die damit machen. Ja? Und ich glaube, spätestens da setzt er ein, dass einem das nicht unbedingt wurscht sein kann, dass man sich zumindest überlegen muss, wenn man schon sagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass dieses oder jenes das Richtige ist. Dass man sich aber zumindest überlegen muss, was heute denn für wahrscheinlicher was richtiger sein könnte. Und das, meine ich, kann ich auch von euch erwarten, dass ihr euch diesen Gedanken macht und dass ihr das dann auch in der Klausur kundtut, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, in welche Richtung die gehen. Und ich kann euch wirklich absolut versprechen, mir ist das völlig wurscht, ob ihr die pessimistische oder die optimistische Seite unterstützt. Aber mir ist es nicht wurscht, ob ihr euch dazu eine Meinung bildet oder nicht. Ihr geht hinterher raus als wirtschaftswissenschaftlich ausgebildete Personen und ihr seid Wähler und da finde ich, in der Kombination kann ich von euch verlangen, dass ihr euch darüber Gedanken macht und eher das eine oder eher das andere für richtig haltet. Gut, das hier ist jetzt nur noch so eine kleine Ecke am Ende. Wir werden uns die Modelle durchüberlegen, so ein bisschen, so wie wir das schon gemacht hatten, jetzt am Anfang dieses Kapitels, nur mit ein bisschen mehr Hintergründen noch, werden wir uns das durchüberlegen in dem nächsten Teil. Und da haben wir dann oftmals zwei so Betrachtungswinkel. Nämlich einmal, was war vorher geplant? Das nennen wir ex ante. Und dann, was ist hinterher rausgekommen? Das nennen wir ex post. Und dann kann man natürlich vergleichen, ob das, was vorher geplant war, auch hinterher rausgekommen ist oder nicht. Das ist also der Sinn von diesem Ex-ante- und Ex-post-Blickwinkel. So, dieser Teil, der jetzt noch da ist mit den Externalitäten bzw. den externen Effekten, da tue ich jetzt mal so, als hättet ihr das in den ersten zwei Semestern gelernt und ich müsste euch das nicht großartig beibringen. Ich habe schon ein bisschen erwähnt gehabt, wie das so ausschaut, dass ihr hier, dass ihr da darauf achten müsst, dass es da Auswirkungen aus dem ökonomischen Handeln gibt, die den Nutzen oder den Gewinn bei Dritten beeinträchtigen und dass das dazu führen kann, dass eigentlich eine Entschädigung fällig wäre oder aber eine Unterstützung für die positiven Maßnahmen fällig wäre. Das ist da nochmal erläutert für diejenigen, die sich's nicht mehr vergegenwärtigen können. Aber das Einzige, wofür ich das in diesem Semester brauche, das ist wirklich nur für diese Bedingungen des vollkommenen Marktes, wo ich gesagt habe, das soll freie Preissetzung geben, mit der Ausnahme, dass die externen Kosten bzw. Erträge internalisiert werden müssen. Und das heißt nichts anderes als zum Beispiel eben Tabaksteuer oder Energiesteuer, das ist die Internalisierung externer Kosten, oder die Förderung von regenerativen Energien durch Preisaufschläge beim Einkauf des Stroms. Das wäre also diese Internalisierung externer Erträge. Das sind diese beiden Konzepte, und wer das nicht mehr so richtig präsent hat, der kann sich das gerne anschauen, aber ansonsten braucht man das eigentlich nicht.